The Peckham Talks mit ihm, Christopher M. Peckham.
Heute zu Gast der Bösewicht in meinem geplanten Kinofilm, Schauspieler Miguel Abrantes Ostrowski. Ich begrüße erneut den großartigen Schauspieler Miguel Abrantes Ostrowski. Lieber Miguel, guten Morgen.
Ja, hallo. Ich freue mich. Ja, da bin ich wieder.
Da bist du wieder. Wer hätte das gedacht?
Nee, hätte ich auch nicht gedacht. Kann man überhaupt zweimal kommen? Also bei dir meine ich jetzt in der Sendung.
Ja. Okay, sehr gut. Sogar drei oder viermal. Also okay, es gibt auch die sogenannten Wiedergänger, die Peckham-Wiedergänger, die ich immer wieder hier reinziehe.
Ja, sehr gut. Das kriege ich voll.
Ja. Aber ich habe ja auch zu dir gesagt, weil so mittlerweile ist es ja so, ich plane ja auch ein neues Filmprojekt oder mein erstes Langfilmprojekt und habe dich angefragt für eine der Hauptrollen, und das spielt natürlich auch eine Rolle, dass du noch da bist, dass du noch präsent bist.
Ja. Du willst dich noch ein bisschen warm halten, bis es losgeht. Sehr gut.
Naja, ich weiß nicht. Ich muss dazu sagen, damals, als du da warst, du hast ja über dein Buch erzählt, den Missbrauchsskandal sozusagen, in Anführungsstrichen. Also es ging um Erfahrungen im Internat, in der, war es katholische Kirche, gell?
Ja, klar, Jesuiteninternat.
Jesuiteninternat.
In Jodesberg, gar nicht so weit, wo ich jetzt bin, von Neuwied. Das ist vielleicht ein Dreiviertelstündchen.
Genau.
Godesberg, Bad Godesberg. Damals, als das noch so Hauptstadt war, war das ja ein echten Hotspot, und jetzt will da auch keiner mehr hin.
Ah, okay.
Nach Godesberg,
Aber das hast du halt damals so ein bisschen, das war auch so ein bisschen irgendwie dann der Aufhänger, aber dann kam natürlich auch deine Persönlichkeit und dein Wesen sozusagen noch mehr heraus. Ja. Und wir haben auch sehr viel über auch wie Zeiten sich ändern, wie Theater auch heute funktioniert, gesprochen. Und ich weiß noch, dass ich dann zum Schluss, als ich das veröffentlicht habe, habe ich irgendwie auf das Titelbild geschrieben, ein Mann wie Dynamit, weil du warst auch so ein bisschen so für mich immer so oldschool, weißt du? Du warst so ein bisschen so ein Kerl.
Ein Kerl. Wahnsinn, dabei war ich immer so modern eigentlich. Und auf einmal, auf einmal bist du oldschool. Aber ist ja nicht schlecht, ist eigentlich wie ein Klassiker dann, Gefällt mir.
Im Positiven. Weil man dann vielleicht. Also weißt du, ich hatte ja jetzt vor kurzem Leander Hausmann, den Regisseur.
Ja, das war sehr gut, habe ich gehört.
Hast du gehört?
Ja, für mich immer ein großes Vorbild. Ja.
Und der der eckt ja auch ein bisschen an, gell? Ja, also nicht, dass du aneckst, aber das ist diese Kerbe mit sozusagen, in Anführungsstrichen, diese alten weißen Männer, die da immer noch Stress machen auf der Bühne, und so. Und da habe ich auch ein bisschen an dich denken müssen. Und an das, was du mir erzählt hast, habe ich gedacht, da würdest du dich bestimmt ein bisschen wiedererkennen.
Gell? Ja, total. Ja. Ich habe auch die Biografie da von dem gelesen, als die rauskam. Nee, Leander Hausmann war echt, ich habe mit dem auch so eine Überecken, so eine kleine Geschichte, weil ich war am Schauspiel Frankfurt engagiert, zu der Zeit, als der noch in Bochum Intendant war. Mhm. Und einige Schauspieler waren Gast in Frankfurt und in Bochum, unter anderem Wolfram Koch, der auch Frankfurter Tatortkommissar bis die letzten Jahre war. Mit dem habe ich viel gespielt und der hat bei Leander Hausmann viel gespielt. Und die kamen dann immer wieder, wenn sie in Bochum Vorstellungen hatten, nach Frankfurt. Und bis Bochum hatte sich rumgesprochen, dass Frankfurt irgendwie auch eine geile Truppe ist und dass die Premierenpartys so gut sind. Ich habe da mal Musik aufgelegt, schon mit meinen, weiß ich nicht, 26, 27 Jahren, natürlich so Skihütten-Mucke. Und die kamen dann mit dem Bochumer Ensemble zu unseren Premieren, weil die Partys so gut waren. Das war eine Kantine in Frankfurt ohne Fenster. Gibt's halt gar nicht mehr, wo man wirklich alles zerlegen konnte. Und die tauchten da ein paar Mal auf. Und ja, das war natürlich legendär, dass man halt sagen konnte, Leander Hausmann kommt, weil seine Freundin, seine damalige, hat auch bei uns gespielt in Frankfurt. Und das war natürlich total ehrenvoll, dass der Typ da kam und die Partys in Frankfurt, also nicht schlechter als in Bochum, fand. Ja, habe ich sehr genossen. Ja, nee, Leander Hausmann ist echt eine absolute Nummer eins, muss man sagen. Auch von den Sachen, die er gemacht hat, nicht nur von der Einstellung. Diese Osteinstellung ist eh immer, finde ich, fürs Theater die beste, wenn man das mal so sagen kann. Und der vereint beides, finde ich. Der hat irgendwie einen wahnsinnig guten westlichen Blick auf das Ganze mit diesen ganzen Ostwurzeln und hat legendäre Sachen gemacht. Also alles, was ich von dem im Theater gesehen habe, da erinnere ich mich heute noch dran, muss man sagen. Ja, großer, ja.
Ja, ich denke, dass das aber trotzdem eben sehr schnell, also so auch so Charaktere wie Leander Hausmann oder jetzt eben auch wie du, die dann auch einfach vielleicht, deswegen sagte ich ja so, du bist so ein Kerl, der einfach dann auch was sagt, was ihn stört. Und das ist für Leute teilweise ungewohnt. Ich fand zum Beispiel auch dieses Interview, natürlich mit dir, aber eben auch das mit dem Leander, super, weil es war so, der war sofort präsent. Also auch wenn ich so kurze Videos schneide davon und so, du merkst immer sofort, wie präsent der eigentlich ist. Ja. Der labert da, das zieht die Leute schon irgendwie so ein bisschen an. Ja. Aber irgendwie finden sie es auch so, ja, irgendwie ist es halt auch nicht so zeitgeistig. Vielleicht auch deshalb, vielleicht zieht es die Leute auch deshalb an, ja, das mag sein. Und ich finde es aber so wichtig. Ich habe dann das Gefühl, so sind immer mehr so wie so eine kleine Insel von diesen Männern, die irgendwie so, weißt du, gucken müssen so ein bisschen oder sich diskriminiert fühlen oder so. Ja,
ja, oh, man will ja auch gar nicht eine beleidigte Leberwurst sein. Ich bin das auch nicht. Aber trotzdem merkt man, dass, dass manchmal früher so energetischer, schwungvoller, lustvoller war. Und das vermisst man einfach. Und das darf man aber nicht, das darf nicht irgendwie in so eine Kraft kommen, die dann so ein bisschen, wo man sagt, ach, jetzt ist er beleidigt. Das ist eigentlich, glaube ich, keiner. Man will nur wieder sozusagen auch da loslegen und darf nicht ganz so, weil neue bestimmen. Und da hat man halt was zu knabbern einfach. Oder da sehnt man sich dann manchmal doch danach, ach, eben nach einer Party am Schauspiel Frankfurt 1999 oder so.
Wobei du natürlich, das hast du letztes Mal auch gesagt, dass du natürlich dann auch auf die Bühnen gehst oder vielleicht auch, ich weiß nicht, ob es jetzt noch so ist, aber so, wo du vielleicht auch so eine Struktur findest, wo es einfacher ist zu arbeiten.
Ja, absolut. Bin ich ja jetzt auch. Ich bin ja gerade in Neuwied an der Landesbühne Rheinland-Pfalz, auch so eine Bühne vom René Heinersdorf, der diese ganzen Boulevardbühnen leitet. Und da ist es halt einfach klar unbeschwerter. Also weil natürlich gewisse Fragen ausgeklammert werden und ich gar nicht dazu komme anzuecken, weil die Stücke gar nicht diesen Nährboden geben, wo man komplett die Welt neu durch den Fleischwolf drehen muss. Also man kann gleich loslegen, weil die Situationen sind klar und man muss da nicht sozusagen erst mal sieben Leute befriedigen, dass keiner irgendwie sich auf den Schlips getreten fühlt oder so. Das ist da nicht so. Das ist klar definiert, die Spieler wollen alle loslegen und da wird wenig diskutiert. Und deswegen bin ich hier gerade richtig, habe ich das Gefühl. Aber es verschieben sich ja wieder Sachen. Ich habe jetzt gerade erfahren oder mitbekommen, dass der Armin Petras, das ist ja auch ein, auch meine absolute Nummer eins, so regiemäßig, der war ja lange in Stuttgart Intendant, dann am Gorki legendär gemacht. Und jetzt wird der, nachdem er auch ein bisschen Jahre abgetaucht war, weil ich ja mit ihm gemeinsam sogar in so eine Rassismusdebatte in Düsseldorf am Schauspielhaus verwickelt war und wir beide da nicht mehr arbeiten durften, der wird jetzt in Bremen Intendant. Was ja auch ein legendäres Haus war, wo Zadek war und so. Also auch nochmal auf seine alten Tage, der ist so 60, würde ich sagen. Und vielleicht formieren sich diese ganzen alten Säcke auch wieder ein bisschen irgendwo. Und sie haben wieder eine Basis. Ja, wir haben uns gleich geschrieben und er meinte, kannst du dir vorstellen, Bremen und so. Und ich habe natürlich irgendwie auch so gedacht, man jetzt nach Bremen ziehen, keine Ahnung. Aber mit dem, es gibt so Leuten, denen folgt man ja auch gerne blind, weil man das immer geschätzt hat, was sie für Arbeiten gemacht haben. Und da denke ich jetzt auch, mein Gott, vielleicht nochmal 4 Jahre Bremen, scheiß drauf, wenn es geil ist. Mein Gott, ja, mal gucken. Ja.
Ja, und es geht ja im Endeffekt nicht ums Beschweren und Meckern, sondern es geht ja auch so ein bisschen darum, einfach, was wir eben auch angesprochen haben, kreativ zu arbeiten, also frei zu arbeiten, all diese auch vielleicht zeitgeistige Konventionen erstmal dann liegen zu lassen, weil sie da nicht hingehören und schauen, was man daraus macht. Und das ist ja eigentlich ein Schrei nach Freiheit. So ein
bisschen. Ja, absolut. Ja, und vor allem im Theater muss das ja auch erlaubt sein, finde ich. Das ist die Sache. Es war immer ein Kindergarten für Erwachsene und da muss einem auch mal was rausrutschen dürfen, wo man dann sagt, entschuldige, tut mir leid, ich war irgendwie auf der Überholspur, kommt nicht wieder vor. Und das gab's ja gar nicht, oder bis vor, weiß ich nicht, 2-3 Jahren. Du hast einmal einen halben Satz gesagt und schon war Bums aus, wurde gesagt, nicht nochmal. Und das finde ich, das muss eben auch erlaubt sein, ne? Dass man in der Arbeit auch sich mal im Ton vergreift. Also wir reden jetzt vom Theater, wir sind nicht bei der ARAG-Rechtsschutz oder so. Ich habe das Gefühl, da ist mehr erlaubt auf einer Weihnachtsfeier als mittlerweile bei der Premierenparty am Residenztheater in München oder so, wo keiner mehr Alkohol trinkt oder so und man eigentlich da, um 11:30 schon denkt, gehen wir nach Hause.
Ja, gut, aber weißt du, ich arbeite ja in der Gastro an der Theke und mein Lieblingskollege gestern sagte auch zu mir irgendwie, war irgendwie so ein bisschen angestrengt oder irgendwas. Ich war nicht so angestrengt wie er hinter der Theke, der ist der Restaurantleiter. Der hat dann irgendwann, habe ich ihm so zugenickt und so und der so, irgendwann hau ich dir mal in die Fresse und so. Also das ist, hat er dann zu mir gesagt. So, das ist immer noch so mit diesem Nicken und so, irgendwann hau ich dir in die Fresse. Und das ist aber ganz liebevoll gemeint. Und
aber sag mal, wird überhaupt noch getrunken in der Gastro?
Ja.
Ja, und nicht nur Cola Light.
Naja, gut, ich meine, ich arbeite ja nicht in so einer Bumskneipe, wo irgendwie dann sich die alle das Hirn wegschütten, sondern das ist ja auch ein Restaurant und ein bisschen familienorientiert, aber da wird auch trotzdem noch genügend Alkohol konsumiert.
Ja. Ich habe das Gefühl, so in meinen Kreisen trinkt gar keiner mehr was. Das ist echt Wahnsinn. Ja, oder ich unterrichte ja auch an den Schauspielschulen. Da ist man mit 2 Bier nach so einer Arbeit mit den 2 Studenten durch. Und man sagt, wir gehen noch was trinken. Ja, dann hast du 2 kleine Pilze oder 2 kleine Helle. Dann ist es irgendwie 11:30 und dann kommst du, ja, wollen wir langsam. Wo du denkst, ja, ist mir jetzt auch recht, ich muss morgen auch früh raus. Aber eigentlich, da war man eher vorbereitet, dass das bis 3 geht und auch teuer wird. Und da bist du dann mit 22:60, gehst du da aus dem Laden oder so. Das ist schon irgendwie alles. Aber so ist es. Mein Gott, normal, man kann sich irgendwie diesen neuen Zeiten noch nicht verschließen. Es
wird halt weniger. Die holen das ja vielleicht auch alle nach später noch, weißt du? Die gehen dann
meinst
alle mit 50 saufen. Ja, das kann doch sein, wenn die was
wollen,
verpasst haben.
Die wollen 120 werden und da ist Alkohol einfach der Tod für den Körper.
Wer will denn 120 werden?
Ja, ich weiß es auch nicht, aber...
Ich möchte das nicht. Ja.
Also solche Leute wie Leander Hausmann werden nicht mehr geboren, da bin ich mir sicher.
Ja,
die auch so großzügig mit ihrer Energie umgegangen sind oder auch so einen Verschleiß sozusagen sich auf die Fahne geschrieben haben. Ja! Also ich habe ja mal, ich habe irgendwie gehört gerade mal oder ploppt auf Facebook auf, dass irgendeiner von den Kellys meinte, Work-Life-Balance ist was für Loser. Und ich habe es geliked. Nein, ich hab wirklich gedacht, das stimmt. Der sagt das mal eben so. Klar, irgendwie kannst du das nicht sagen zu diesen jungen Leuten, aber eigentlich spricht es mir aus der Seele.
Nee.
Ja.
Nee, klar.
Ja, gut. Also kommen wir zu deinem Film. Also wann ist Premiere? Wo ist Premiere?
Ja, das werden wir am Ende der Sendung werden wir das ankündigen. Aber ich habe dir letztes Jahr das Drehbuch geschickt.
Ja.
Erstmal generell und du hast auch teilweise. Warte mal, bei mir ist jetzt ist wieder da.
Ja.
Hat meine Kamera sich kurz ausgeschaltet.
Ja.
Du hast da schon ein bisschen von berichtet und hast gesagt, ja, du kriegst manchmal auch von eben von Filmschulen was geschickt und angeboten. Wie ist denn generell so? Was kriegst du denn generell, was Film oder Fernsehen angeht, was kriegst du so geschickt im Durchschnitt?
Also gerade hängt die Branche ja sehr durch. Man kann das gar nicht gerade repräsentativ sagen. Deswegen habe ich ja wieder mehr Theater jetzt gemacht, weil gerade kommt ganz wenig. Das sind die üblichen Sachen zwischen Hubert ohne Staller, der alte Rosenheim-Kopf, so diese Sachen. Da kriege ich gerade Anfragen. Da ich jetzt Theater mache, geht das nicht. Ist auch nicht weiter schlimm. Werde ich jetzt wieder ab April, Mai, Juni machen, wenn die Saison mehr losgeht. Also so, wenn ich was geschickt kriege, eben sind es dann eher von der HFF Sachen oder von irgendwelchen Hochschulen, Ludwigsburg oder Babelsberg. Da gibt es halt oft Anfragen, auch manchmal für kleine Rollen. Jetzt in meinem Alter, ne, mit 53, kommst du ja auch nicht mehr für alles in Frage. Und das sind natürlich auch Schauspieler, die auch in dem Alter das gar nicht mehr machen. Deswegen hast du da eh gute Karten, so in meinem Alter, wenn man Lust auf so einen Quatsch hat. Also das sind ganz unterschiedliche Sachen. Also vieles, oder was, so viel kriege ich ja auch nicht, aber wenn ich mal was kriege, ist es aber oft auch, dass es Themen sind, die natürlich jetzt nah am Zeitgeist sind. Also dass diese Themen, die wir eben jetzt auch gerade schon wieder so ein bisschen besprochen haben, dass die auch in den Filmen irgendwie drin sind. Also dass dann Science Fiction ist oder was du jetzt machst, was völlig, was da wirklich raussticht, weil das kein politisches Anliegen hat oder weil man nicht damit irgendwie noch irgendwo zeigen will, dass man als 23-jähriger Filmstudent auch irgendwie die Welt noch verbessern will. Das ist natürlich ganz selten. Deswegen bin ich ja gleich drauf angesprungen, weil ich dachte, das ist auch wie aus der Zeit gefallen, ne? Das Ding, was du geschrieben hast, weil es, klar, es ist ein Märchen, ein brutales Märchen, könnte auch irgendwie hier, wie heißt er da, der Kumpel da von Tarantino, der andere da, der noch eins mehr draufgesetzt hat. Ja, dachte ich manchmal ein paar Mal anstellen, dass du auch nichts auslässt. Nein, dass dann irgendwie dieses Leichentuch noch und diese Nazis und der noch weggeballert wird und eine Polizistin kurz eingeführt wird und zack, in der nächsten Szene ist der auch der Kopf weggeballert. Ja, so, das, also hab ich, man kann das natürlich auf verschiedene Weisen lesen, das Buch, aber ich habe es natürlich erstmal, weil ich ja eh das Expressive liebe oder immer erstmal für Expressionismus finde ich so als Inspirationsquelle auch auf der Spielerebene eben mir die Sachen hinbiege, habe ich natürlich gleich gedacht, was ist das Extremste, was das Ding hergibt und so. Und dann liest man da auch Darmstadt und Frankfurt. Ich war ja mal auch 4 Jahre in Frankfurt engagiert, also deswegen kannte ich die City oder in Darmstadt war ich auch mal ein Jahr sogar. Okay. Also deswegen habe ich sozusagen auch so ein bisschen die Trostlosigkeit von Darmstadt vor Augen gehabt, wo man hinversetzt wird oder so. Ich wurde ja als Spieler auch quasi dahin versetzt. So wie jetzt nach Neuwied. Also das hat mich gleich angesprungen, weil ich auch dachte, wie schön krank, was der so vorhat. weil so in Frankfurt diese Szenen zu machen, habe ich auch gedacht, wie will er das denn machen? Oder wie soll denn da eine Autofahrt oder eine Action-Szene oder wie da, also das finde ich natürlich erstmal geil, dass es so größenwahnsinnig ist und irgendwie ja. findest du natürlich für alles eine Lösung, wenn man wirklich ja. will. Also das ist ja, das Unmögliche wird möglich, wenn du es machst und, aber deswegen, ja, es war dein Ding, ist rausgestochen. Also weil es eben die, sozusagen eigentlich so ein Action-Ding ist, ne? Oder so ein aus einer Zeit gefallener, ja, so ein, so wo man eher, weiß ich nicht, hier Belmondo drin sieht oder solche Schauspieler.
Ja, ne? Das ist krass. Das ist, ja. das hab ich ja diese Resonanz ganz oft oder diese Reaktion ja. ganz oft bekommen und so. Und ich bin aber immer noch so ein bisschen wie in dieser Zeit verhaftet, dass ich ja. denke, wieso Filme sind nicht Filme so? Also sind nicht, weil die alten Filme, die mich so geprägt haben, waren ja. halt auch alle so.
Ja, klar.
Und weißt du, auch mit diesem Abknallen, was du gesagt
ja.
hast.
Ja.
Jemand, der Achim Dunker, das ist so ein Filmlichtexperte, ja. der hatten wir hier schon so, wir haben schon so Szenen getestet hier ja. in Darmstadt und
ja.
der hat auch zu mir gesagt, bei dir wird ja jeder abgeknallt. Das ja. ist ja wie ja. in so einem Hongkong-Kino. Genau. Jeder wird zack. Und da habe ich gesagt, ja, aber früher waren doch die Filme so, am Ende haben irgendwie die Guten überlebt, aber ja. alle anderen waren tot. Das ja. war ganz normal, bei, ja. bei in diesem Genre.
Ja. 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 Ja.
So, das war nichts Ungewöhnliches, dass da irgendwie... Ich weiß, dass es heute teilweise bei so Actionfilmen nicht mehr so ist, also dass da auch immer sehr viele noch, ach, ich habe doch nur, das war doch nur ein Streifschuss und so. Aber wie gesagt, ich komme halt noch aus einer anderen Zeit, ja, so wo das irgendwie noch mehr Thema war. Jetzt muss man ja. ganz doll noch mal für die Zuhörer sagen, was ja. ist das eigentlich für ein Projekt? Also es ja. heißt Sick Cop, das will ich, kranker Polizist, und das ist natürlich doppeldeutig gemeint. Natürlich ist es ein leicht nicht irrer Polizist, aber einer, der auf jeden Fall sehr straight einer Sache nachgeht und aber gleichzeitig ja quasi tödlich erkrankt ist, schwer erkrankt ist, einen Hirntumor hat und dann zusätzlich noch eine ganz schlimme Grippe hat und sich auf die Jagd macht nach, beziehungsweise es gibt vier, früher habe ich gesagt, sind eigentlich Juwelenräuber, jetzt mittlerweile sind es ja eigentlich Reliquiendiebe.
Ja.
Ja, das hat ja so einen leichten Indiana Jones Vibe, den ich halt auch ganz spannend finde, weil er da eigentlich gar nicht reinpasst. Ja,
so. Ja, fürs Ende ist es halt schön, ne, mit diesem Turiner Leichentuch,
ja,
da
ja,
quasi,
genau.
ne? Ja.
Ja, 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 ja. Und der begibt sich halt auf die Jagd. Der jagt die sozusagen quasi fast wie in Echtzeit durch Frankfurt. Das war so, ist so ein bisschen diese Prämisse.
Ja.
Und was mich halt daran gereizt hat, war ja wirklich dieses, das habe ich dir ja auch gesagt, das auf die Straße bringen. Also wirklich sowas Echtes zu machen, ja. Weil ich glaube, dass man letzten Endes, wenn man sehr gute Schauspieler hat, so wie zum Beispiel dich, dann transportierst du, glaube ich, also auf der einen Seite bist du so wie larger than life, also du bist so, du hast schon, man merkt, okay, das ist jetzt nicht irgendwie so ein normaler Typ, der die Straße lang läuft, sondern der hat Charisma, aber es ist trotzdem eine realistische Situation sozusagen. Das ist so ein bisschen, auf was ich setze, weißt du, dass du denkst, das ist so eine ganz komische Mischung. Wir drehen ja nicht wie in realistisch, in echt mit Amateurschauspielern.
Ja.
Das wäre dann nochmal eine ganz andere Geschichte, ja. Und so. Und das finde ich interessant. Jetzt sollst du für den Bösewicht spielen. Das war mir ganz wichtig. Den Hauptbösewicht.
Ja.
Weil ich. Was denkst du, was mich an dir fasziniert? Ich glaube ja, dass du so, du hast so eine Mischung, weil du bist für mich auch so ein bisschen so. Gute Bösewichte haben auch immer was Sympathisches.
Ja.
Ich glaube, das ist das für mich so dieser Kernpunkt bei dir.
Ja, das ist aber auch genau die Zwischenfarbe, glaube ich, in der ich bin. Oder was man auch so ein bisschen als Dilemma bezeichnen kann. Weil ich natürlich, sagen wir mal, jetzt nicht sympathisch und hübsch genug, ich rede jetzt auch, als ich 20 war oder so, war ich jetzt nicht Romeo an so einem Stadttheater. Und da reden wir nicht von Talent. Einfach nur, da gab es dann irgendwie einen Christian Nickel oder so, der jetzt auch wieder sehr viel spielt und der sozusagen ein bisschen was noch von James Dean hatte und ein bisschen Locken und sozusagen auch eine andere positive Freundlichkeit erstmal hatte. Und ich natürlich so ein bisschen mit meinem, nicht deutschen Aussehen, aber auch nicht so exotisch, dass man gleich sagt, der Typ kann arabischen Killer spielen. Dafür kann ich dann auch wieder leider kein Wort Arabisch oder sowas. Aber ich war immer irgendwo so dazwischen. Eigentlich, der Stefan Bachmann hat mal gesagt, der jetzt ja im Burgtheater Intendant ist, bei dem ich einiges gespielt habe, der meinte, ich bin so der netteste Terrorist, den er kennt auf einer Bühne. Aber eben nett. Es war immer sozusagen, es passiert wirklich was. Es ist immer noch so ein bisschen, dass man sagt, naja, ihm kann man nicht ganz so böse sein. Und das ist natürlich aber jetzt in deinem Ding vielleicht auch gar nicht schlecht, in deinem Film, weil das natürlich nicht nur um so eine, ja, brutale Ballernummer geht oder so. Wenn man jetzt denkt, dass der Typ ja irgendwie auch, dafür muss man die Handlung jetzt genauer kennen, aber kurz gesagt, ich bin eben auf der Jagd, nicht nach dem grünen Juwel vom Nil, sondern nach einem Leichentuch, was aber in unserer Familiendynastie irgendwie immer verloren gegangen ist.
Also man muss sagen, das Schweißtuch der Veronika. Also
ja,
es ist eine tatsächliche Reliquie. Ich habe auch geguckt, weil ich habe nach was gesucht, was zum Beispiel in einem Indiana Jones Film noch nicht benutzt worden ist.
Ja, okay. Ja.
Und das hat sozusagen, das hat die Veronika dem Jesus der Legende nach aufs Gesicht gelegt. Und
wer ist
hat
das die Veronika war sozusagen so eine Art Krankenschwester oder was dabei.
Schwester Veronika.
Schwester Veronika, das Schweißtuch bitte. Für mich war es irgendwie so das Turiner Leichentuch oder sowas. Ein bisschen. Auf jeden Fall so ein Stofftuch, was irgendwie eine wahnsinnige magische Kraft hat, Heilwirkung hat oder wie auch immer. Und auf jeden Fall, ich bin auf der Suche nach dem, weil uns das sozusagen abhanden gekommen ist. Und dann gibt es da eben auch...
Du willst das zurückholen, so kann man sagen.
Ich will das zurückholen, genau. Es wurde uns gestohlen und aber natürlich auch ich mit Nazi... also Nachfahre eines Nazi-SS-Offiziers, ne? Dem wurde das sozusagen gestohlen. Ich will es wieder in den Familienbesitz zurückholen. Also wirklich alles drin, wird gar nichts ausgelassen hier. Auch alleine schon fand ich die Nachfahre eines SS-Offiziers, ist meine Rolle. Da breche ich ja schon zusammen, wo man genau weiß, wo die Reise hingeht. Genau, dieses und dann am Ende, das finde ich eben das Gute, dann gibt es dieses Tuch und ich habe es erstmal wieder, dann habe ich es wieder nicht mehr. Klar, wie es so ist und werde ja auch noch weggeballert, was ja auch selten vorkommt. Wann wird man schon mal erschossen? Wurde ich, glaube ich, einmal, zweimal, glaube ich. Ja. Bisher auch
Spoiler,
an diesen Vorabendsachen. Ja, ist so.
Ende.
Genau. Und dann hat aber dieses das Schweißtuch der Veronika eine solche heilende Wirkung, dass der Protagonist auch geheilt wird, weil er sich die Wunde damit verbindet, die er hat. Und nach ein paar Wochen ist er sozusagen geheilt. Und das fand ich natürlich schon wieder echt hochpoetisch. Oder dass dieses, das hat mir gefallen. Also ich musste lachen, habe natürlich gedacht, das muss ja irgendeine Bedeutung haben, dieses Tuch, und hat es auch am Ende. Also man wird
entlassen.
Wobei
es natürlich nicht, man muss sagen, es wird nicht so aufgeschlüsselt, es ist einfach nur, dass das passiert. Also das
aber am Ende geht man damit auch aus dem Kino, sagen wir jetzt mal, dass man das begreift man schon. Ne?
Ja. Wobei es gibt tatsächlich eine Szene vorher, so wie, falls du dich erinnerst, wie so eine im Taxi, so eine Sequenz, wo du eigentlich das Taxi aufmachst und den Protagonisten erschießt.
Ja.
Und dann wacht er aber auf, so als hätte er das geträumt.
Ja.
Und das ist für mich aber immer so ein surrealer Moment, wo ich dann denke, theoretisch könnte er auch erschossen worden sein und alles, was danach passiert, also auch das mit dem Tuch, ist nur ein Traum. Ein
Delirium oder sowas.
Ein Delirium.
Ja,
und
genau.
So. Ein bisschen so, damit ich noch ein bisschen David Lynch auch noch mit reinpacke, dachte ich. Ja,
also du lässt auch nichts aus.
Genau.
Hast du recht. Ich habe das trotzdem anders gelesen. Ich habe so gelesen, dass das sozusagen doch irgendwie auch ein Märchen für Erwachsene ist.
Absolut.
Ja,
absolut.
Also ich meine aber auch mit dem, das ist wirklich sozusagen, dass das am Ende, dass der dann...
Am Ende wird alles gut.
Ja
auch ein bisschen
genau,
sagen.
Ja.
Es sieht eigentlich nicht so danach aus und man könnte sich natürlich auch anders entscheiden, aber das wäre mir dann zu deutsch. Also ich müsste dann, wenn ich jetzt wirklich einen richtig deutschen Film machen würde, dann würdest verhaftet werden als Bösewicht.
Ja. Noch ein Blick nochmal zurück, genau, und dann wird er ins Auto gedrückt.
Genau. Und wahrscheinlich der Protagonist würde mit seiner Krankheit leben, so müssen. So.
Ja.
Und das wollte ich aber nicht. Ich wollte einfach so ein bisschen Hollywood. Ich wollte, dass du wirst übelst abgeknallt und er überlebt.
Du als sie... Protagonistenmäßig reden. Ich weiß ja gar nicht, was du besetzungsmäßig angedacht hast. Aber als ich den letzten, wo ich ja großer Fan von war, Polizeiruf aus Halle gesehen habe. Hast du den gesehen vor 2-3 Wochen?
Nein.
Musst du dir angucken, ist der Knaller. Also ich finde, da spielt ja Peter Kurt, weiß nicht, ob du den kennst, ein total spitzenmäßiger Theaterschauspieler, mit dem ich auch ein paar Mal gespielt habe. Und aber wirklich auch, das ist so ein Vieh, so ein Walross. Und so ein Ossi, wirklich, wie man sich's nicht doller vorstellen kann. Und das wäre eigentlich dein Sick-Cop, der Typ. Ich hab den gesehen. Nein, wirklich, ich habe den gesehen, den Film, und dachte wieder, du riechst das aus jeder Pore, diese Alkoholsucht. Der hat auch eine Krankheit in sich und ist versetzt worden, hat gar keinen Führerschein mehr, muss trotzdem Leute verfolgen. Den musst du dir angucken, den letzten.
Okay.
Also das ist eine Trilogie, die haben drei Halle-Tatorts gedreht. Die sind alle irre, basieren alle, also es ist ein Bogen, haben alle miteinander zu tun, aber wenn du den letzten guckst, reicht auch. Aber das ist wirklich, also den, weiß nicht, ob man so einen gewinnen kann dafür, aber den würde ich, das wäre für mich die Eins.
Also ich gucke mir das an, ich muss aber dazu sagen, ich habe tatsächlich einen Hauptdarsteller.
Denke ich mir, aber nur mal als Inspiration nochmal, wie auch sozusagen, wie fertig man gut spielen kann oder wie du, da ist aus jeder Pure, glaubst du dem das? Also es ist wirklich ein... richtig groß auch als Inspirationsquelle. Ja, keine Ahnung.
Er kann sich ja dann wahrscheinlich aber schwieriger übers Auto rollen. Da habe ich nämlich den Vorteil, ich habe ja, also der Hauptdarsteller ist ein französischer Artist. Ja. Der halt die Körperlichkeit auch mitbringt.
Ja, okay. Ja,
und völlig unbekannt ist. Und das war mir aber auch wichtig, weil die alle, und das muss man jetzt mal ein bisschen die Werbetrommel zu rühren quasi. Ich meine, es ist ja, es dauert ja alles noch ein bisschen, aber außer dir sind optional, das muss man halt auch immer, es sind ja alles Optionen. Das heißt ja nicht, dass die Leute am Ende mitmachen, aber ich habe ja schon ein paar ganz gute Schauspieler dabei. Ja. Götz Otto, Werner Dehn zum Beispiel.
Ja, Hammer,
So. Herbert Schäfer auch zum Beispiel.
Herbert Schäfer, mit dem war ich in Freiburg engagiert. 4 Jahre.
Echt?
Ja, den kenne ich gut. Der spricht ja fast noch, ja. Aber er ist ein guter, ein
sehr
guter.
Der spricht, der spricht übrigens auch das Intro hier für meinen Podcast.
Ach echt? Ja, dann grüß den mal.
Ja, mach ich.
Also, die habe ich richtig tolle Sachen gespielt. Also, wir, da wohnt ja, glaube ich, in Augsburg oder sowas. Nee, oder in, auch um die Ecke von München, ja.
Ja, der macht auch Podcast mit seiner Schwester.
Ja, ich weiß, ja.
Genau. Und also wie gesagt, und Katrin Anna Stahl und also so, es gibt einfach viele.
Katrin Anna Stahl kenne ich auch gut, sie ist ja Münchnerin auch. Ja,
ja.
Hammerfrau. Also, ja, toll.
Viele richtig, aus meiner Sicht, gute Schauspieler, weil es war mir auch wichtig, irgendwie super gute Schauspieler zu finden. Nicht Leute, die vielleicht auch, die man so von früher noch kennt oder so Namen haben, wo man noch so kennt.
Hast du ja Götz Otto, ja.
Ja, gut, habe ich den klar, ja, gut, aber der hat schon in meinem ersten Kurzfilm mitgespielt.
Okay,
der
alles
ist da
klar,
sowieso, der kommt da gar nicht dran vorbei. Der hat auch zu mir gesagt, warum habe ich nicht die Hauptrolle?
Oh.
Ja, nee.
Du, ich finde den Pizzaboten ja auch sehr gut.
Was, den Pizza? Ah, den Pizza, ja, genau.
Ja, das habe ich gelesen, dachte, den könnte ich mir auch vorstellen bei mir.
den Pizzaboten, ja.
Richtig gut.
Der ihm da hilft.
Ja, klar. Den fand ich sehr gut. Ja.
Was denkst du denn, also ich meine, jetzt hast du gesagt, es sticht ja schon so ein bisschen raus, wenn wir das wirklich so rocken, wenn wir das wirklich schaffen, das ist schon auch vom Genre her, denkst du das verstörend für die Leute in Deutschland, wenn die sowas sehen, dass man sowas machen kann? Oder halten die das für kompletten Trash dann? Die
Gefahr besteht natürlich natürlich, man fragt natürlich immer, finde ich, was soll das Ding, ne? Also so, das finde ich ja auch jetzt immer, auch bei so Theatersachen, wenn ich irgendwas selber mache oder man... was ich jetzt in Neuwied spiele, das ist so ein Ding, was ich mit der Alexandra Kamp zusammenspiele, ein Zwei-Personen-Stück, das ist super gespielt und hat auch eine lustige Handlung, ist aber aus der Zeit gefallen, ein bisschen offene Zweierbeziehung von Dario Fo haben wir natürlich noch arg frisiert, aber am Ende steht dann doch immer die Frage, ja, und warum macht ihr das, oder was soll das, und dann kann man sagen, na ja, es geht auch manchmal darum zu entertainen, innerhalb eines Genres und einfach zwei Leuten dabei zuzuschauen, die irgendwie ganz geil spielen und die absurden einen Stoff hochtreiben. Und da kann man fragen, ja, okay, was soll der Stoff? Interessiert der Stoff? Und ich glaube, das ist natürlich eine Frage, die bei deinem Ding auch ist, dass man dann irgendwie, wie wenn du jetzt einen Western machen würdest, wo man sagen würde, ja, haben ja andere auch schon besser gemacht und war auch anders verwurzelt mal zu einer anderen Zeit. Haben wir nicht andere Probleme, sagen wir, als jetzt einen kranken Cop durch Darmstadt und Frankfurt zu jagen, wo gerade irgendwie... 3000 Kilometer von uns entfernt, wir ganz andere Sorgen haben, so ein bisschen. Das kommt natürlich. Und da muss man aber, glaube ich, die Größe auch haben und zu sagen, darum geht's mir gar nicht. Es geht darum, vielleicht auch 2,5 Stunden Leuten das Gehirn mal durchzublasen, um dann wieder entschlossen in den Alltag gehen zu können. Und ich glaube, darauf muss man setzen. Deswegen muss das Ding, glaube ich, eben auch, darf keinen Kompromiss irgendwo zeigen oder man darf sich da nicht angreifbar machen, indem das irgendwie unentschlossen ist. Ich glaube, man muss jetzt 1000% auf dieses Genre setzen und wenn Blut spritzt, spritzt Blut, aber so wie man es schon lange nicht mehr gesehen hat, ja. Und auch diese Unlogik oder sozusagen die Sachen einfach behaupten oder sowas, ne? Darum geht's ja in so einem Film gar nicht. Ich finde, das ist ja einfach, dass man sich exemplarisch auf so eine Reise einlässt. Und das kann ja auch befreiend sein, wenn du da 2 Stunden dann auf einmal in dieser Welt warst und einfach gemerkt hast, ich habe in der Zeit an nichts anderes gedacht. Ich glaube, das kann das Ding leisten. Aber wenn man das natürlich jetzt auch Berlinale-mäßig mit diesen ganzen Ansprüchen, nein, ich meine wirklich jetzt auch ernst, sollen sie machen, interessiert mich auch überhaupt fast alles nicht, diese ganzen Themen. Aber, die sind halt natürlich gerade, da kriegst du dann halt natürlich eine Kritik oder eine Aufmerksamkeit, wenn du ein Thema hast, was natürlich irgendwie den Zeitgeist auf die 12 trifft. Und das wirst du mit dem Ding nicht schaffen. Ne? Aber muss man ja auch nicht.
Ja, außer das, weiß ich nicht, keine Ahnung, finden das echte Schweißtuch der Veronika und das beendet den Krieg im Nahen Osten oder ich weiß nicht. Also so, dann wären wir vielleicht total am Zeitgeist, ja. Aber das wird wahrscheinlich eher...
Aber da wird es heißen, man macht sich drüber lustig, glaube ich, oder?
Ah, ja, gut, das kann
glaube ich schon wieder, Naja, ich weiß es auch nicht.
Es ist gefährlich, in Deutschland Filme zu drehen, die außerhalb diesem Dunstkreis sind, dass man was über Zweiter Weltkrieg macht, über Stasi, über irgendwas. Wenn man anfängt, irgendwelche anderen Genres, das merkt man ja auch, klar, wenn man zu sehr Genre macht, also zu sehr Fantasy oder so Zeug, ich glaube, damit kann man hier keinen Blumentopf gewinnen, ja. Das finde ich sehr schwierig, ja. Aber bei diesem jetzt angedachten Projekt denke ich, dass es ja trotzdem unglaublich viele Leute gibt, die sowas trotzdem noch gerne sehen wollen.
Ja,
die sind
ich
ja
auch.
Nicht alle tot.
Also nee, noch nicht. Man muss sich jetzt beeilen. Du musst das Ding in den nächsten paar Jahren rockkriegen.
Ja, genau. Ja. Ja, die die ganze Zeit sagen, die sich eher enttäuscht fühlen von dem Kino, wie es heute ist.
Ja, und da hast du wahrscheinlich auch wenig Konkurrenz, glaube ich auch.
Ja, ich glaube auch.
Wer macht so ein Ding? Also wenn dann so ein Ding gut ist, ist es dann wahrscheinlich auch, fällt es auch auf, ne? Weil du natürlich nicht tausend andere hast, die sich an so ein Ding ranwagen. Weißt ja auch, das finde ich jetzt eh auch eine entscheidende Sache, wenn man jetzt ein Kammerspiel macht als Film, irgendwie mit vier Leuten oder sowas, ne? Oder macht er so ein sensibles Ding. Das kann man leisten, finde ich so, auch als Person, die das alleine rockt. Aber hier natürlich, da braucht man natürlich einen, ja klar, um diese Szenen alle zu ermöglichen, die du hast, das ist, wer wagt sich denn da dran auch, ne? Also das muss man ja erstmal irgendwie logistisch koordinieren. Du musst natürlich auch wissen, ist das überhaupt leistbar? Kann man da eine Straße überhaupt sperren oder muss man eine Straße sperren oder macht man das nur mit einer Handkamera oder wie auch immer? Diese ganzen Sachen, die man da hast, du machst es dir natürlich auch doppelt schwer, weil natürlich man, klar, es beginnt bei Einschusswunden, die man sehen muss, es hört bei irgendwelchen spektakulären auch Locations auf, ne? Was war das da, Showdown auf einer Fähre oder sowas?
Auf einer Fähre,
ja, wo du sagst, natürlich, dann mach das mal. Miete hier zwischen Königswinter und Bad Godesberg die Fähre und dann macht man da so eine Szene. Ja, aber was das alleine schon kostet, weil ich an Kraft, Nerven und überhaupt erstmal da auf so einer Fähre dann zu sein mit deinen 20 Leuten oder wenn es auch klein hält, das ist schon, ja, das ist schon eine Menge, ne? Das muss man erstmal jetzt hier auch.
Aber wenn man das hinkriegt, was für ein Motiv das auch ist, also, oder sein kann, das ist halt das. Also,
klar.
Ich irgendwann hat James Cameron hat mal gesagt, ich weiß gar nicht mehr, ob es James Cameron war, aber es ging um James Cameron, dass der sagt, ich mache den Film Titanic und was müssen wir da machen? Aber wir müssen so einen Frack bauen von der Titanic, da machen wir so ein großes Wasserbecken und dann so machen wir das. So, also von der Idee her, weißt du, wie machen wir das? Ja, wir machen das so und so und so. Ja. Und hier in Deutschland wäre das aber eher so, ja, das können wir nicht machen. Das geht nicht, das haben wir keine Möglichkeit. Und in Amerika ist das mehr dieses, okay, dann wir müssen einen Weg uns überlegen.
Ja.
Und das ist dann ganz normal. So machen wir halt so. Klar, natürlich haben die andere, ist das Studiosystem und nicht vergleichbar. Aber ich glaube, so muss man viele Sachen angehen, dass man sagt, okay, wir haben da so eine Sache, wie machen wir das jetzt? Also so, weißt du, so gehe ich da dran. Wie können wir das so umsetzen, dass es gut aussieht? Weil das ist ja das Wichtige auch dabei, ja. Und ich habe mal vor ewigen Zeiten, das ist jetzt auch schon 20 Jahre her, habe ich ja mal so einen Kurzfilm gemacht, auch diesen besagten, wo Götz Otto zum Beispiel mitgespielt hat. Da habe ich eigentlich alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Es hat insgesamt 5 Jahre gedauert, dieses Projekt. Ich habe es trotzdem hingekriegt am Ende des Tages, aber ich bin trotz Vorbereitung, ich habe auch zu viele Jobs gemacht. Also alle haben da umsonst mitgemacht. Da waren irgendwie 80, 100 Leute involviert. Das war einfach auch teilweise, ich wollte so den ersten hessischen Blockbuster machen. Ich habe so gesagt, einen Kurzfilm-Blockbuster. Ich wollte einen Kurzfilm-Blockbuster machen und habe da alles auf eine Karte gesetzt. Hat auch teilweise, gab es so auch Mittelalter-Szenen, dann haben wir mit Pferden gedreht, mit Tier, also generell, die haben da auf Burgruinen haben die ihre Schafe, Hühner mitgebracht und so weiter. Es war alles ein logistisch auch ein Riesenaufwand. Es hat nur funktioniert, weil sehr, sehr viele Leute für eine Sache irgendwie gebrannt haben. Und als es am Ende nicht so ganz geworden ist, wie sich die Leute das teilweise vorgestellt haben, weil ich auch sehr enthusiastisch sein kann und sage, wir machen hier was ganz Besonderes und so, dann waren auch viele sauer auf mich und haben gesagt, das ist und enttäuscht und viele haben sich abgewendet und so weiter. Aber ich habe sehr stark auch, muss ich sagen, aus diesen Erfahrungen gelernt. Also weil ich gedacht habe, Wahnsinn, wie viel kann man eigentlich falsch machen bei so einem Projekt? Und deswegen gehe ich an sowas heute komplett anders ran. Dass ich sage, okay, ein Schritt nach dem anderen, aber wir wagen was, das kriege ich nicht so raus, also aus mir selber. Also diese, so eine Entscheidung, mir sagte letztens der Schauspieler Aykut Kayacik, heißt er, der war auch hier auch mal in der Sendung, den hatte ich für die Rolle des cholerischen Polizei-Captains drin. Mal sehen, ob er es macht, ich weiß es noch nicht. Der sagte aber zu mir, mach doch Theater, das ist alles so schwer, Film ist so schwer, das bringt nichts. Das ist, also es war schon wie von Anfang an so dieses, bringt doch nichts, macht dich nicht glücklich. Aber das ist für mich genau das Gegenteil. Dadurch, dass ich nicht weiß, was passiert, kriege ich richtig Energie, weil ich so denke, das ist wie ein Abenteuer, weißt du?
So. Ja, das setzt Energien frei. Ich kenne das von mir auch. Ja. Klar. Und wenn du eh so gestrickt bist, also dass du den Mechanismus kennst, finde ich, dann ist Theater auch verkehrt. Das ist dann irgendwie, da bist du genau beim Kammerspiel und genau das willst du ja nicht. Du willst ja große Bilder und du willst ja auch eine ordentliche Portion von Naturalismus, meine ich, wenn man hier so eine Verfolgungsjagd macht. Das ist ja im Theater alles, da musst du immer Übersetzung finden und genau das willst du ja nicht, oder?
Nee, gar nicht, überhaupt nicht.
Na, natürlich kann das alles in dem Kopf von einem stattfinden, wie in so einem Kafka-Ding, weißt du, dann brauchst du das alles nicht. Ja, das könnte ja auch was haben, dass man das nur beschreibt jetzt im Theater, so eine Verfolgungsjagd. Aber wenn man das Drehbuch liest, stehst du ja genau auf das andere. Du hast ja auch eine riesen Sehnsucht nach Zeiten, wo sowas gezeigt wurde im Film, ne?
Ja, wo es gezeigt wurde oder wo halt einfach auch so ein, ich meine, das sind ja teilweise auch, ist das ja sehr klassisch aufgebaut, so diese auch ein bisschen zwei Polizisten, ein bisschen sehr unterschiedlich, so.
Da bist du auch wieder, deswegen musst du Polizeiruf gucken, ist genauso, weißt du, was ich vorhin meinte, da hast du auch genau diese zwei Bullen, guck das an als Inspiration, es lohnt sich, ja.
Und natürlich auch dieses Thema Korruption, was da ja zum Beispiel eine Rolle spielt. Da habe ich mit dem Leander übrigens auch drüber gesprochen, weil ich gesagt habe, normalerweise würde man sagen, wenn man hier Unterstützung der Polizei will, dann sollte man eigentlich solche Szenen nicht mit reinschreiben, weil die Polizei einen hier eigentlich nicht unbedingt unterstützen wird mit Fahrzeugen oder mit was auch immer. Mhm. Aber das geht ja nicht, habe ich gesagt. Das kann ja nicht sein. Es kann ja nicht sein, dass ich ein Thema habe, wie zum Beispiel Polizeikorruption, und nur aus den Gründen, weil ich Angst habe, es nicht so einfach zu produzieren, zu können, lass ich's raus. Also das wäre ein Verrat an der Geschichte, weißt du, sozusagen. Ja. Das muss dann so sein. Also früher, was weiß ich, Sidney Lumet hat so viel über Polizeikorruption in seiner Laufbahn gemacht. Der hat ja auch nicht die ganze Zeit gedacht, ach, hoffentlich unterstützen die uns oder so, da wären diese ganzen Filme ja gar nicht entstanden.
Wird man überhaupt unterstützt von der Polizei noch?
Mein allererster Kurzfilm hier in Darmstadt, da hat mich tatsächlich die Polizei unterstützt und hat mir zwei Wagen geschickt. Das muss ich sagen. Und die sind auch mit den Polizisten, sind auch reingerannt in das Gebäude und so. Das war ganz putzig. Das haben die echt, war ganz toll und haben nichts dafür gewollt. Die haben es einfach gemacht. Die haben aber auch dann irgendwann gesagt, wir müssen los, wir haben Einsatz. Ja. So, also man konnte die Szene nicht wiederholen, sondern die mussten direkt wieder weg. Also deswegen denke ich, da muss man einfach schauen, dass man sich frei macht von diesen ganzen Sachen. Ja,
und muss man darf auch,
Also und dann darf man nicht vergessen, wenn wir tatsächlich hier drehen, in Frankfurt und Darmstadt und so weiter, für die Leute hier, das passiert hier auch nicht so oft, dass hier Leute drehen. Dann sagt man, also vor allem nicht in Darmstadt, dann sagt man halt schnell, ihr seid bestimmt vom Fernsehen. Aber dass wenn man dann sagt, nee, wir machen hier einen Film, das ist für alle, wie macht man denn einen Film?
Ja. Weißt du?
Das höre ich nämlich auch ganz oft. Wie macht man denn eigentlich einen Film? Ja,
na, gute Frage.
Ja, man fängt einfach irgendwo an. Also das ist das Ding. Man muss einfach irgendwo anfangen.
Ja.
So. Und ich bin mir, bei sowas ist das immer, ich habe früher zwar auch gesagt, naja gut, weißt du, so wie früher hat man so diesen, ist man diesen klassischen Weg gegangen, zum Beispiel auch über Festivals dann. Und heute kann man das immer noch machen, es hat sich aber trotzdem ja auch so ein bisschen latent verändert durch das Streaming-Geschäft und so weiter und so fort. Du hast heute vielleicht auch als Filmemacher nicht in erster Linie diesen, du hast zwar den Wunsch, das ins Kino zu bringen, aber das funktioniert ja heute nicht mehr so. Das ist ja nicht mehr so dieses, so ein Märchen. Der wird bei einem Festival wird der aufgekauft, ins Kino gebracht.
Warum geht ja auch keiner ins Kino? Wie lange? Ich habe gerade so einen Film mitgemacht. Der läuft dann 3 Wochen höchstens in 3 kleinen Kinos in München. So ist es dann. Und dann ist der weg und keine Sau interessiert's. Das ist so. Und da kannst du auch was Großes auffahren, auch mit Mega-Leuten, mit internationaler irgendwie Besetzung, zwar klein, oder habe ich gerade in einer Sache mitgemacht. Und das Ding, wo endet das dann? Das ist jetzt doch bei Apple TV und Amazon Prime läuft für, weiß ich nicht, 7,88 €, kannst du dir dann gucken jetzt. Und das war's. Und das wird dann irgendwo da jetzt auch noch ein halbes Jahr drin sein und dann wird er irgendwann vielleicht mal nachts auf Arte kommen und das war's. Ja.
Ich denke halt auch immer so, und das war ja auch mein Antrieb, dieses, wenn man es jetzt nicht macht, macht man es vielleicht nie. Vielleicht geht dir das ja auch so, weil du ja auch gesagt hast, so wenn ich dann um 22:30 aus der Kneipe raus muss, früher war das ja anders, oder beziehungsweise auch, wo du gesagt hast, ich werde noch angefragt für diese Filme und bin zwar in dem Alter, wo andere Kollegen vielleicht aussteigen, aber ich mache noch weiter.
Ja.
Du suchst ja auch immer nach irgendwas,
oder? Ja, total. Oder? Aber mir ist es aber wirklich auch so, und das wird einem auch irgendwann vorgehalten, dass ich eigentlich immer den Jobs auch ein bisschen hinterhergerannt bin. Also wenn irgendwo was gerufen hat, also ich habe selten wirklich ausgesucht, weil mich erstens per se viele Sachen interessieren oder ich auch so gerne Handschriften lese und die auch versuche umzusetzen. Es muss nicht alles meins sein, was ich, wo ich mitmache. Manchmal denke ich auch, das ist völlig andere Gedankengänge, völlig anderes Genre, aber ich sehe mich da drin. Und also ich würde mal sagen, ich habe mein Leben eigentlich seit 15 oder 16 aufgebaut, ob es jetzt Statistenjobs an der Oper Bonn waren oder an Minitheatern als Inspizient, dass ich eigentlich dabei sein wollte bei Sachen und dafür auch alles aufgeopfert habe, also in Bezug auch auf private Sachen. Also ich war in meinem Leben auf 2 Hochzeiten, weil ich abends immer gespielt habe und gar nicht nach Hamburg konnte, wenn du irgendwie in Dresden spielst oder sowas um 19.30 Uhr loslegst und um 18 Uhr in der Maske sein musst, hat's dann keinen Sinn für mich ergeben, weiß nicht, 25 Jahren da noch bis 2 Uhr auf der Hochzeit zu bleiben, die aber erst um 12 Uhr begonnen hat oder so. Also habe ich ganz viel dem untergeordnet, auch Beerdigung von meinem Vater hatte ich abends in Koblenz Vorstellungen. Da haben alle gesagt, sag das doch ab. Von Düsseldorf nach Koblenz ist ja auch wieder, oder wo meine Mutter wohnt, 2,5 Stunden. Das heißt, ich musste da auch um 3 los, wo der um 13, 30 unter der Erde war oder so. Und das habe ich alles immer gemacht und fand das auch gut eigentlich. So da, ich habe immer so diese Einstellung gehabt, dass man viel machen muss, um auch viel sich anzufressen oder viel mitzunehmen, was man irgendwann dann am richtigen Projekt auch verbraten kann. Und mache ich bis heute noch so. Also eben, deswegen habe ich kein Problem, jetzt hier in Neuwied zu sitzen. Da habe ich jetzt 3 Stücke hintereinander gemacht. Klar, kann man da das belächeln und sagen, was denn Landesbühne Rheinland-Pfalz. Ja, aber da ich die anderen Läden kenne und auch jahrelang in eben Dresden, Düsseldorf oder auch in Berlin oder in München eben da fest auch war, also kenne ich die ganzen Facetten, stört mich nicht. Ich mache gerade irgendwie die Arbeit überall so gut, wie ich es kann. Und die schauspielerische Arbeit ist ja auch, ob du jetzt gerade in München am Marstall vielleicht dieses Stück spielst, was ich hier in Neuwied spiele, ich würde das genauso spielen. Ich meine, da hätte vielleicht ein bisschen besseren Support in Bezug auf Ausstattung und Bühne. Aber die eigentliche Schauspielerarbeit, die ist ja, ich gebe hier 100%, 1000%, wie ich es da auch machen würde. Deswegen ist das eigentlich, wenn es losgeht um 19.30 Uhr, weiß ich gar nicht, wo ich bin. Da bin ich da, was ich zu spielen habe. Und das habe ich eigentlich die ganze Zeit gemacht. Und jetzt eben, klar, bin ich am Punkt, wo man auch sagt, war es das wert? Oder hast natürlich auch Leute auf der Strecke gelassen oder auch Beziehungen. Jetzt, ich rede jetzt so von Freundinnen oder so. Die sind eigentlich alle immer geendet, dass es da hieß, du musst dich irgendwie auch mal entscheiden. Ist das dir wichtiger oder bin ich dir wichtiger? Und leider war es, wenn ich ernsthaft in mich reingeguckt habe, war mir immer der Job fast wichtiger. Bisschen bitter, die Erkenntnis, aber es ist so. Also es ist für mich das Schönste auch, ich brauche keine Ferien oder nix auch oder so. Für mich sind die schönsten Ferien, wenn ich einen Text zu lernen habe und weiß, wir beginnen in 3 Wochen mit dem Stück oder mit dem Drehen oder sowas. Das ist für mich der schönste Zustand. Dieses sich so ausklinken, 3 Monate nach Thailand, wäre für mich der Horror ohne eine Aufgabe. Ja, es ist wirklich, für mich ist der Idealzustand mit netten Kollegen, mit guten Kollegen, nett gar nicht, mit können Schweine sein, aber mit super Kollegen an einem Stoff irgendwie rumzufrickeln, wo man weiß, man hat in 6 Wochen Premiere. Das ist eigentlich für mich der schwerelose Idealzustand. So, ja. Und das ist natürlich dann irgendwann auch klar. Kann man sagen, war es das wert? Ich kann es noch nicht sagen. Die letzten Jahre habe ich gedacht, es ist es nicht wert. Jetzt denke ich wieder ein bisschen, doch total, es kommt ja wieder alles und irgendwie ist alles beieinander und die Lust ist da und alles ist da, was soll's. Vielleicht muss man auch bis man im Grab ist, so weitermachen und denken, mein Gott, die Frage kann ich nicht beantworten. Ein bisschen. Ich bin dem gefolgt, wo es mich hingezogen hat und das hat auch einen Preis, ja.
Ja, ich weiß, dass wir das erste Interview, was wir hier gemacht haben, das war, glaube ich, in der Weihnachtszeit, in dem
genau,
ersten Weihnachtsfeiertag oder so, oder zweiten. Ja, und das war für dich vollkommen in Ordnung. Du hast so gesagt, ja, es ist, warum nicht? Also es war nicht so dieses, ich habe Ferien, das geht nicht.
Nee, ich hatte sogar jetzt neulich 3 Vorstellungen an Silvester. Und haben auch andere gesagt, bist du bekloppt? Ich dachte so, wieso, ich verdiene hier 3-mal Geld und ich bin von der Straße und im Theater gibt es danach auch eine kleine Feier und ein kleines Buffet und dann ist mit Leuten zusammen. Also ich dachte, eigentlich ist doch ideal, als dass ich mir irgendwie überlegen muss, gehe ich zu den selbstgemachten Kartoffelsalat essen, gehe ich in deine Bar in Darmstadt, die wahrscheinlich irgendwo ist mehr oder so. Man hat dann auf einmal nicht mehr die Qual der Wahl, man muss was machen, wird gebraucht und das ist auch ein gutes Gefühl. Also ich wird immer Silvester so von spielen, dann muss man sich diese ganzen Gedanken nicht machen, dieser ganze melancholische Scheiß, dass ich was ändern muss und man steht um 12 irgendwo. Bei uns war um 12 dann Pause, 20 Minuten, alle gucken Feuerwerk, wir haben weitergespielt bis 1 noch oder so. Ja, das ist eigentlich auch, das ist nicht schlecht.
Naja, es ist eigentlich ganz geil. Und ja. Ich glaube aber auch bei dir, das ist ja eigentlich, also du bist ja diese Konstante eigentlich, deswegen, ja. Weil du sagst, was ist dir wichtiger? Ja. Ja. Das hat ja auch, hat ja mit dir eigentlich sehr, sehr viel zu tun. Ja. Das ist aber auch ein innerer Drang, oder?
Ja.
Also du man kann dich wahrscheinlich nicht irgendwo, du kannst dir jetzt nicht vorstellen, dass du irgendwo so ein Häuschen am Waldrand hast, wo du dann jeden Tag irgendwie Pilze sammeln gehst, das wäre für dich nicht befriedigend, oder?
Ja, ich weiß es nicht. Wenn man vielleicht das Gegenteil, ich habe es ja nie kennengelernt auch und so, vielleicht tut man ja manchmal Sachen so irgendwie auch von sich weghalten, weil man Angst hat, damit mal konfrontiert zu sein. Aber ich merke immer, wenn man so von Glück redet, für mich war immer Glück so, oder kommt ja nur punktuell, man steht so in der Gasse vorm Auftritt, so im Theater und dann guckt man so kurz hoch, sieht die Scheinwerfer und dann, da hat sich immer so ein kleines Glücksgefühl eingeschleust. Ich dachte, ich bin hier gerade goldrichtig. Die Rolle ist vielleicht nur mittelgroß, das Haus ist aber toll, der Regisseur war irre oder umgekehrt, eine geile Rolle mit dem scheiß Regisseur. Es kommt ja selten zusammen und man steht da vorm Auftritt und hat so ein kurzes Kribbeln, es wird warm und da habe ich ein paar Mal gedacht, eigentlich, das ist genau das, was ich immer wollte. Und jetzt stehe ich hier, jetzt mache ich es auch wieder so. Mhm. Und das finde ich irgendwie, ach, das ist für mich das Glück, dass man so das kurz mal Kribbeln hat und denkt, das ist es irgendwie so, anders kenne ich es nicht. Also wenn ich manchmal an tollen Orten war, so im Urlaub oder so, was wirklich phänomenal ist, wenn du da irgendwo, weiß ich nicht, in Taormina in Sizilien da runter guckst, das Amphitheater siehst, wo schon Goethe war, das ist toll auch, aber es ist noch toller, mit einer Aufgabe in so einem Ort zu sein, dass man sagt, eben, ich bereite da einen Film vor, wir legen in 6 Wochen los, ich fahre nochmal 4 Tage irgendwo hin oder 5, das kann ich machen. Aber es muss immer zielgerichtet sein, dass es für irgendwas ist. So. Ja. Nur einfach so, irgendwo so, das meine ich eben, so die Seele baumeln lassen. Ich weiß gar nicht, was die Seele ist und was baumeln lassen auch genau heißen soll. So. Also damit habe ich echt ein Problem. Deswegen lieber konkret irgendwie an einer Aufgabe sich die Zähne ausbeißen. Das hat immer irgendwie gebockt oder bockt immer noch, ja.
Ja, ich finde das toll und ich glaube auch, das ist so, wahrscheinlich bist du deswegen auch an dem Filmprojekt interessiert, weil du nicht so, du funktionierst anders. Ja. Also ja. Du funktionierst nicht so, dass du sagst, in erster Linie, sagen wir mal auch, was bringt es mir finanziell? Ja, ja. Wie passt das in mein Leben rein? Oder was könnte es mit meinem Ruf machen? Es gibt übrigens auch Leute, die auf sowas achten.
Ja, das finde ich ja weiter. Ich weiß nicht, vielleicht fährt man damit besser. Ich kenne ja auch viele Kollegen von mir, die, wenn man das jetzt messen würde auf einer Skala, wo bin ich, wo sind die? Klar ist das bei mir alles bunt und wild, aber können wir sagen, wohin hat es geführt? Weiß keiner. Aber da habe ich nie drauf geachtet, auch in dem, was man sagt oder in dem, wo du hingehst. Manchmal hat man ja so die Wahl, dass man irgendwie sagt, man kann jetzt irgendwie da eben in den Podcast oder in die Talkshow und habe ich immer gedacht, dass ich mache das, wo es irgendwo nach am meisten Spaß klingt oder so, oder wo das Thema mich noch ein bisschen mehr interessiert, aber nie, was so chronologisch in irgendein Baukastensystem passt. Das ist ja manchmal, finde ich, auch so bei so Schauspielagenten, die dann eben sagen, mach doch das nicht, wenn man mal die Wahl hat, weil das hast du schon gemacht. Und dann ist das auch ein Genre, wo du doch raus willst, wo ich dann aber sage, Mann, es ist mein Beruf. Ich will doch spielen. Und ob das jetzt sozusagen auch mal Aktenzeichen XY ist, scheiß drauf. Das wird in München gemacht, wenn die Rolle gut ist und du da 3 Drehtage hast oder 4. Das ist das Maximalste, was man da auch haben kann. Und man das gut macht, mein Gott, nochmal, das ist doch, sowas kann ich doch nicht absagen eigentlich, weißt du, das ist, was ich immer wollte, spielen und ich hab an den Tagen nichts. Warum soll man dann so blöd denken, naja, aber wer bewertet das? Ich frage mich, wer soll das sein? Sitzt da irgendwo, glaubt ihr, ein Filmproduzent sitzt da und sagt, ach, dieser Abrantes ist nicht uninteressant, aber jetzt hat er bei Sturm der Liebe mitgemacht, was ich gemacht habe in 3 Folgen, mal einfach so, das war gut. Wenn du die Szenen guckst, sieht man, dass da was aufblitzt, also jetzt uneitel auch gesagt, dass das eine Qualität auch hat, weil ich natürlich reinkomme, einen anderen Wind reinbringe und wieder gehe. Und dann kann man sagen, kannst du die auch verkneifen, aber es hat Spaß gemacht. Ich habe die alle kennengelernt und muss sagen, super Typen die meisten, schnell im Umsetzen. Die haben ein Pensum an Textbüchern da, was wir vom Theater in einem Jahr haben. Das haben die in einer Woche da liegen, meine ich. Und ballern das weg. Klar, sind da auch uninteressante, blasse Leute, wo man denkt, die Fresse ist uninteressant, die spielen ist uninteressant. Aber es sind auch super Leute da. Und das muss man, finde ich, auch einfach irgendwie, da kann man mal mitmachen, finde ich. Ohne zu sagen, was bringt dir das karrieretechnisch? Sicher, bei David Lynch kommst du da nicht unter, wenn du bei so einer Scheiße jetzt mitmachst mal. Aber mein Gott, die Wege sind, das ist doch alles nicht mehr berechenbar. Es ist doch nicht mehr so, dass da irgendjemand dich im Auge hat und dann irgendwie sagt, irgendwie jetzt nehme ich ihn, weil er irgendwie so einen interessanten und so einen kontinuierlich aufeinander aufbauenden Weg hat. Ich finde alles, was überraschend ist und was so eigentlich wie ein Vulkanausbruch reinschneidet, fand ich immer interessanter, dass man das einfach macht und nicht ergebnisorientiert erstmal.
Ja, ich meine, es gibt schon Schubladen, glaube ich, auch in Deutschland, und je nachdem, wo man sich halt aufhält, wie man arbeitet und so weiter, gibt es sicherlich auch Redakteure, die nach Schubladen schauen und sagen, naja, das ist eher jemand, den besetzen wir vielleicht so und so. Also ich kenne auch Leute, und das meine ich ohne Bewertung, aber die auch sagen, ich arbeite in einer Daily Soap mit, also ich spiele in einer Daily Soap mit. Aber ich hänge das nicht an die große Glocke. Also das wissen die Leute schon, die sehen mich da ja quasi. Aber ich gehe damit nicht hausieren, weil muss ja
klar.
Sein. Das kenne ich schon.
Ja, also, kenne ich auch ein bisschen. Fand ich aber immer irgendwie so ein bisschen gar nicht, also ich fand es nicht nötig. Ich finde eigentlich, wenn man das gut macht, ist das ganz viel auch. Und wenn man dann das andere noch irgendwie auch noch unter einen Hut kriegt, umso toller. Naja, aber es muss doch jeder für sich entscheiden. So, ich finde, also ich habe zum Beispiel auch keine Vorhänge, meine ich. Ich habe eine Souterrain-Wohnung in München. Also das heißt, das ist ein bisschen ebenerdig, aber dafür ist es groß und irgendwie cool. Also ist jetzt nicht irgendwie kellermäßig. Und ich habe da keine Vorhänge davor. Weil ich so denke, irgendwie, wenn ich da mir einen Schlüpper anziehe, gehe ich eh in den Zwischenflur, wo eh keiner oder sowas, weißt du. Aber ich habe da das auch, das können einige gar nicht verstehen. Die sagen, da könnte man doch stehen bleiben und gucken. Klar, wenn du da stehen bleibst und wirklich da was sehen willst, siehst du was. Aber da tue ich gar keine Gedanken dran verschwenden. Ja. Ich würde mich erfreuen. Guckt doch rein, findet ihr es so interessant? Ja. Trinkt man noch ein Teechen hier oder so. So würde ich erdenken. Aber dass da jemand so da steht und irgendwie was sehen will, also alles, was ich habe, kann man auch wissen. Da gibt es echt ganz wenig Geheimnisse, so die, wo ich jetzt mich für schämen müsste oder sowas. Deswegen denke ich, da tue ich auch. Deswegen ist C-Cop, also würde ich jetzt sagen, würde ich mir überhaupt gar keinen Kopf machen, ob man jetzt sagt, man ist in so einem Männergenre drin, was natürlich da auch, finde ich, stark kommt, oder ne, dass man sagt, also wahrscheinlich Leute, die jetzt ein bisschen mehr feindlich gesonnen sind, würden wahrscheinlich sagen, da ist er richtig bei so einem Projekt, da kann er endlich vielleicht auch mal so gehen, ne? Ja, man sagt, ja, dann ist es eben mal so.
Das toxische,
Scheiß drauf, ja.
Alter weißer Mann-Projekt.
Nee, so ist es ja nicht. Das alte weiße Cis-Mann-Projekt. Nein, aber natürlich hat es was, dass man ein bisschen sozusagen, finde ich, besetzungsmäßig, wie viele Männer, wie viele Frauenrollen, habe ich nicht durchgezählt, aber auf jeden Fall sind die Männer in der Überzahl, und es gibt natürlich Wummen, es gibt Blutgespritze, es gibt natürlich auch Sprüche. Also es ist natürlich alles drin, aber da finde ich überhaupt nicht, das ist halt so.
Und es ist ja auch...
Letztendlich geht es doch auch um eine Ehrlichkeit in dem Beruf. Man hört doch immer, verdammt noch mal, glaube ich dir nicht. Du musst, wenn man schon privat verbogen ist, wie willst du denn auf einer Bühne was Ehrliches sagen, weißt du? Also ich finde, man kann doch nicht, das Ding gefällt mir, und soll ich das jetzt verleugnen? Die ehrlichste Haltung, die ich dazu haben kann, ist, dass ich Bock drauf habe. So.
Ja, und ich meine, also was ich sagen wollte, war, es gibt ja zum Beispiel dieser, es ist so ein Cop-Duo, und der eine halt ist der Verrückte und der andere ist der Bodenständige, und der Bodenständige, aber die haben einfach zu viel. Das ist so ein bisschen typisch am Anfang, die verbocken irgendwas und hier wird so eine Straßenbahn gecrashed und so, und dann kriegt eigentlich der andere, der Ältere, kriegt eigentlich eine neue Partnerin. Das ist ja eigentlich, und die ist ja so ein bisschen politisch korrekt, so ein bisschen woke. Aber das habe ich ja extra geschrieben. Das geht auch nicht darum, dass ich mich darüber lustig mache, sondern die geht...
Aber wird die nicht auch relativ schnell abgeknallt?
Nee, die überlebt, ja.
Ach, die überlebt. Ach so, das ist die, genau. Ja.
Aber das ist die, die zum Schluss, die eigentlich so ein bisschen auch so männerhassend ist, die das auch immer rauslässt eigentlich generell. Aber die gehört halt auch dazu. Und das ist halt so dieses Ding, dass ich so denke, in dieser fiktiven Welt, auch diese Typen jetzt, diese Hauptdarsteller, also diese, die noch so ein bisschen auch teilweise oldschool sind, das wird ja trotzdem behandelt, dass das nicht mehr politisch korrekt ist. Es gibt ja auch so eine Gleichstellungsbeauftragte, ja, und so und alles. aber es gibt ja trotzdem auch in der realen Welt noch diese Typen. Also es gibt einfach Menschen, die sind halt so. Die sind so. Und warum soll man die nicht darstellen? Weißt du, so, warum soll man sagen, nee, mein Hauptdarsteller, der ist 25 und ist hat ethnisch ganz viele Hintergründe und ist auch nicht ganz klar, wie er sich sexuell definiert, und der ist genau der Richtige, weißt du, für den Job.
Ja, aber das ist genau der Punkt. Da würden dann eben Leute sagen, naja, du formst natürlich auch mit Fiktion auch die Wirklichkeit ein bisschen. Ne? Also was wir in Filmen vorgeben, das befruchtet auch sozusagen unser Leben im Hier und Jetzt. Und das finde ich natürlich auch einen komischen Gedankengang eigentlich. Also, dass man so, als ob das so eine Vorbildfunktion ist, dass wenn wir in einem Film die Welt so zeigen, wie wir sie gerade vogue-mäßig gerne hätten und so, dass das dann auf diese echte Welt abfärbt, weil Leute vor der Mattscheibe sitzen und diesen Film sehen und dadurch auch ihren Teil dazu beitragen, dass die Welt irgendwie besser wird, in Anführungszeichen. Da glaube ich überhaupt nicht dran. Also ich glaube eher das Gegenteil, dass man einen krassen Film sieht und er denkt, krass, so wollen wir es nicht haben, also entscheiden wir uns für die Gegenseite. Aber wenn wir jetzt eine schwarze Richterin haben in einem Tatort, dass deswegen auch im wirklichen Leben die Richterinnen jetzt alle auch eher vielleicht auch da eben man solchen auch Türen öffnet, dass solche Positionen jetzt auch quasi von Schwarzen auch im Leben irgendwie mehr
ausgefüllt werden sozusagen.
Dass das, also da glaube ich überhaupt nicht dran. Aber gut, ich meine, das ist ein Versuch von denen und das ist auch, man sieht die Absicht, aber ich finde, es muss manchmal ein bisschen grinsen, dass man so naiv ist.
Ich glaube immer bei diesem Phänomen so diese Gewöhnung daran. Also du siehst zum Beispiel sehr, sagen wir mal, sehr in der Werbung sehr viel homosexuell, also weiß nicht, wie es jetzt gerade ist, aber vor ein paar Jahren relativ häufig auch homosexuelle Pärchen. Und dadurch gewöhnst du dich natürlich wie so daran, ein bisschen so, als wäre das Normalität. Ich glaube schon, dass sich das ein bisschen auf die Wirklichkeit auswirkt, weil du zum Beispiel, jetzt wenn es um Schwule geht, du hast früher so in den 90ern so diese, der tuntige Schwule, das Angeschwuchtelte und so, lustig.
Ja.
Und da sind wir ja eigentlich ein bisschen weg von. Also das ist heutzutage ja nicht mehr so zeitgeistig. Es gibt noch so, die
Tunte. Aber im Leben ist es oft so. Ich habe gerade in Lahnstein gespielt. Ja. Und da war dann auch so ein halber Theater, ein Kumpel von einem Theaterleiter. Und da, wo ich dachte, das ist doch wirklich wie ein Anke-Engelke-Sketch, dass dann einer auf einen zukommt und genauso tuntig und blumig da den ganzen Saal unterhält, wo du denkst, leider gibt's das aber auch. Oder was heißt leider? Ne? Jetzt auf einmal zu glauben, man erkennt die nicht mehr, die meisten poltern da rein, wirklich, also, wo man denkt, es ist auch fast unangenehm von der Energie. Oder es ist auch zu hell und zu grell und zu schrill, halt einfach ein bisschen mehr die Klappe, Das steht dir besser. Das darf man auch nicht vergessen.
Nee, das darf man auch nicht vergessen. Aber ich meine natürlich so den Otto-Normalverbraucher, der dann halt vielleicht, wenn er dann das dauernd im Fernsehen, so unbewusst, der sieht das dauernd in der Werbung und geht da raus, dann sieht er da so Hände haltendes Pärchen von zwei Männern oder zwei Frauen.
Und man findet es normal einfach.
Findet es vielleicht normaler als früher, weil er halt daran gewöhnt ist, dass es jetzt so ist, dass die Gesellschaft jetzt so ist. Und das ist vielleicht was Gutes.
Vielleicht. Ja, absolut. Nee, klar. Ich glaube auch, dass man weniger drüber stolpert, ne, als jemand, dem das fremd ist,
Aber ich glaube natürlich,
aber es gibt ebenso viele, ganz kurz nur, und da kenne ich wirklich auch so, dass klar ist, dass eben überwiegend Leute auch, ältere, aber die sagen, es geht ihnen auf den Senkel, dass ein Film beginnt und schon der Pizzabote, weiß ich nicht, ein Inder ist, der nächste ist gleich der, wo man sagt, der Film hat kaum angefangen und ihr habt uns allen wirklich so vor die Nase geknallt, dass auf einmal die Welt eben sozusagen bunter ist. Aber wir wollten eigentlich nur einen Film sehen, einen spannenden, und wollten nicht immer nur permanent im Untergrund laufen haben, da ist ein Zeigefinger, da ist das und kann ich auch verstehen.
Ich muss sagen, der Pizzabote ist oft Inder. Also
war das falsche Beispiel dann? Weiß nicht, aber dass man gleich, dass der Film 18 Sekunden läuft und du hast sozusagen so eine bunte Welt, die aber leider dann in, doch nicht so bunt ist, wenn du in irgendeinem normalen Ort irgendwo bist.
Absolut.
Also, das finde ich irgendwie, dafür muss man auch Filme machen, auch für solche Leute. Aber man kann jetzt nicht alles immer nur sozusagen an der Messlatte irgendwie dranhalten, die unsere Idealvorstellung gerade ist. Irgendwie geht es letztendlich um Inhalt, um Stoff, um spannenden Film. Und da finde ich, wenn dann gewisse Komponenten das aber nicht spannender machen, kann man sie auch weglassen. Nur um irgendwelche Leute zu erziehen und Normalität. Und das findet echt wenig statt gerade. Ne? Weil alles, auch die Förderungen teilweise, die gibt es dann nur noch, wenn du das erfüllst. Ne? Oder wenn die Besetzung so ist. Wo man dann irgendwie denkt, ach Leute, irgendwie langweilt es mich auch ein bisschen. Weil der Mechanismus ist so zu erkennen und der Film wird nicht besser dadurch. Oder auch das Stück oder so manchmal, das Theaterstück. Ne? Ja.
Ich finde das gruselig. Also, weil ich meine, letzten Endes finde ich überhaupt die Idee, ich finde das ja wichtig und gut, dass man auch Filme macht mit einem politischen Unterton oder was auch
immer. Ja, klar.
Aber nicht grundlegend. Und die Idee dahinter oder eben auch, was wir am Anfang hatten, wenn Projekte vielleicht von Filmhochschulen kommen und solche Themen dann auch eben verarbeitet werden. Das mag ja gut sein, das wird auch anerkannt und das wird eben ja auch offiziell anerkannt. Du hast natürlich immer bessere Chancen für Filmförderung, wenn du mit so einem Thema kommst. Hatten wir ja drüber gesprochen.
Ja.
Aber auf der anderen Seite ist ja die Frage, was du machen willst. Wenn du Unterhaltung machen willst, ist ja, warum willst du politisch, warum willst du alles, warum willst du dauernd alle Filme jetzt mittlerweile politisch aufladen?
Ja.
Weißt du, also was ist der Punkt dabei?
Ich glaube, die Filmemacher wollen es ja gar nicht. Das sind dann irgendwelche Redakteure, die da drum rumstehen und eigentlich, weil sie alle nur Angst haben, es falsch zu machen, versuchen sie es richtig zu machen. Das Richtige ist aber meist leider die allerlangweiligste Lösung.
Ja.
Ne, weil das dann doch so ein Mittelmaß ist irgendwie, ne? Ja.
Ja, und ich meine, dafür gibt es Dokumentationen, Nachrichten oder was auch immer. Aber
und eine Tageszeitung gibt es dafür
oder
vor allem.
Eine Tageszeitung. Auch, ne? Wir machen aber Unterhaltung, wir machen Entertainment. Das gehört da einfach nicht rein. Man muss sich an gewisse Regeln halten, das verstehe ich schon.
Ja.
Aber alles im Rahmen und in, so.
Ja.
Und dann hast du einen alkoholabhängigen, kotzenden, saufenden irgendwie Cop, der irgendwie politisch völlig inkorrekt ist. Aber das ist doch auch mal wichtig, sowas zu sehen, weil das ist doch ein Film, das ist eine Geschichte, die man erzählt. Das ist ja kein realer Gegenstandsbestand irgendwie der unserer deutschen Gegenwart und so.
Ja,
also deswegen, ich finde das im Kopf total gefangen.
Ja, das ist dieses alte Ding, man darf Bote und Botschaft nicht verwechseln. Ne? Das ist wie in so einem alten hier Aischylos-Stück irgendwie, da kommt einer aus Athen gelaufen, Bote, hat eine schlechte Nachricht.
Ja.
Und kriegt den Kopf abgehackt, wo man, das ist gerade, was ja hier auch so ein bisschen stattfindet, aber das finde ich, das muss man ja trennen. Der Typ sagt was, was er irgendwo auch nur erzählt bekommen hat, und den muss man doch so stehen lassen, weil es ist eine Rolle irgendwie, ne? Also, und das finde ich, das ist gerade bei diesen ganzen Theaterdingern auch so, dass man immer so denkt, das, was die Figur äußert, muss auch sozusagen so korrekt sein wie im Leben, weil sonst duldet man das auf einer Bühne nicht. Aber das ist verdammt normal eine Scheißfigur, die sozusagen aus irgendeiner Ecke reinschießt, und das muss ja erlaubt sein. Hm. Weil es sozusagen, das ist wie in einem Film. Ich meine, auf einer Bühne, ich mache ja viel an Schauspielschulen, wollen viele junge Menschen auch gar nicht mehr das sagen, wo sie mit privat ein Problem haben.
Ja,
auf
krass.
Der, also wo man sagt, den Satz möchte ich nicht sagen, da kriege ich privat auch Atemnot, wo du denkst, dann ist es der falsche Beruf. So einen Satz zu sagen, da wird mein Atem gerade ganz frei. Deswegen wollte ich zum Theater, um Sätze sagen zu dürfen, die ich im Leben nicht sagen darf. Und da reden wir jetzt aber von 97, da war das ja noch gar nicht so. Und da gab es auch schon Sätze, die man im Leben nicht sagen durfte. Aber auf einer Bühne war das sozusagen innerhalb des Kosmoses der Rolle, war das so erlaubt. Und jetzt aber sozusagen stolpern da Leute über Sätze, weil sie sagen, oh, da habe ich privat mit einem Problem, wo ich sagen würde, aber das Private musst du ja ganz abstellen. Das hat dir gar nichts verloren, nichts. Klar kannst du einen Gesamtabend mit deiner privaten Einstellung versuchen zu färben, aber wenn du eine Rolle hast, die radikal in irgendein Thema reinschneidet, finde ich, da musst du schmerzfrei sein.
Ja, ja, du musst natürlich schmerzfrei sein.
Lustvoll musst du es sogar irgendwie umwandeln. Ne? Du musst es eigentlich sagen, diesen schrecklichen Satz, den musst du dir so ranziehen, dass du richtig lustvoll das Ding wegballern kannst. Und wie du das machst, ist eigentlich fast, wo man sagen kann, das ist dein Problem. Mach's aber. Ich will jetzt nicht rumdiskutieren müssen, über ob du rauchend irgendwie einen Satz sagst, der in irgendeiner Richtung ist, wo man sagt, das ist vielleicht zu links, zu rechts, es ist wie auch immer. Das ist eine Rolle, es ist Spiel, es heißt Schauspiel und nicht Schau sein. Also eigentlich muss es dir eine Lust sein, dass du Sachen sagen darfst, die im Leben wo du mit einem Problem hast oder die verboten sind. Ich meine, im Aufenthaltsraum an der Schauspielschule darfst du den Satz nicht sagen, das ist klar. Aber auf der Bühne, innerhalb dieses Rollenkosmoses darfst du es. Und das finde ich irgendwie, das ist der Beruf. Also so.
Ja, das ist der Beruf, und es ist aber auch teilweise, ich meine, man muss ja auch so sehen, wenn man in der realen Welt auch lebt, das tun wir ja größtenteils alle hier, dann ist doch nicht jeder dauernd politisch korrekt. Also ich arbeite doch nicht mit Leuten zusammen, die dauernd auf alles achten, was sie sagen. Die machen doch auch einen chauvinistischen Witz oder rassistisch irgendwas leicht. Mikrorassismus, wie ich immer sage. Ja. So, das gehört doch auch Teil. Das ist ja nicht, dass das andauernd ist, sondern das ist mal und so, und das ist dann unter uns. Das ist dann irgendeiner, eine Konstellation von zwei Leuten, die kennen sich und die wissen, wie es gemeint ist.
Natürlich.
Das ist doch aber etwas, was wir tagtäglich mit konfrontiert werden. Und warum sollen wir das nicht übertragen auf eine Wirklichkeit? Warum bilden wir so eine komische, softe Wolke von Wirklichkeit ab, die gar nicht existiert?
Ja, und so eine Scheinheiligkeit auch, ne? Jeder geht seinem Kumpel was trinken und sagt dann irgendwas, boah, das geht mir so auf den Sack, und dann redet man. Klar würde man dann sagen, das kannst du eigentlich nicht sagen, Alter, aber ich verstehe dich oder so. Und das ist auch so befreiend, und das muss es weiterhin geben. Aber es ist, die Filter sind auf einmal so dicht geworden, ne? Dass einem da nichts mehr Man kann sich ja kaum noch entschuldigen, wenn einem auch irgendwas rausrutscht. Das ist einmal raus und das kriegst du nicht wieder hin. Oder es dauert 6 Jahre oder so, ne? Aber nicht, also es hat länger sogar schon gedauert. Also es ist,
finde ich. Ja, das ist aber auch, weil du so ein bisschen auch im Rampenlicht stehst. Das muss man natürlich auch sagen.
Naja, aber auch ohne das Rampenlicht. Da gibt es dann Leute, die so befindliche, weiß ich nicht, Dramaturgen oder so, die dann sagen, es ist irgendwie, das dulde ich nicht, das brauchen wir nicht. Es gibt genug andere, haben sie auch recht. Und das ist, das zieht zu viel Energie, auch wenn es vielleicht irgendwo manchmal auch beflügelnd sein kann, irgendwas anzusprechen, wo alle irgendwie denken, ja, es stimmt auch nicht, was wir hier gerade machen. Und dann sagt es irgendwie einer und vielleicht in einer etwas überhöhten und verschärften Form. Das wird aber eigentlich nicht geduldet. Das wollen sie nicht, weil das Getriebe nicht rund läuft. Wenn das dann irgendwie zwei machen, dann gerät so ein ganzes Projekt vielleicht ins Wanken oder es kostet zu viel Kraft. Und dann will man es lieber rundlaufen haben und lieber ein bisschen wieder Öl ins Uhrwerk machen, dass das Ding geschmeidig läuft. Das ist echt ein, es gibt sicherlich viele Häuser, wo es auch, wo das nicht so ist, wo es Ausnahmen so sind, aber viele laufen wie Musicalbühnen gerade, dass das möglichst rund läuft. Hm. Ne? Und die Hütte voll ist und das schafft man natürlich auch mit ein bisschen Musikrevue und mit ein bisschen dem und ein bisschen politischer Brisanz, aber eigentlich ist alles sozusagen dann in der Robert-Wilson-Ästhetik irgendwie, dass man sagt, spektakulär, ja, und irgendwie tolle Musik und tolle Stimme, tut aber auch nicht wirklich weh und Hütte ist voll und man muss keine Angst haben, die nächsten 40 Millionen wieder zu kriegen im nächsten Jahr, dass daraus bloß nicht noch 39,2 werden, dass man das hält. Und das ist eigentlich das Hauptziel. Und deswegen ist alles, was so ein Funke von, ja, das Ding zum Wackeln bringen kann, lieber gleich weg. Ja.
Aber darf ich dich mal fragen? Ich habe letztes Jahr das Stück gesehen in Stuttgart, Sankta. Sagt ihr das
was?
Ja, gell? Oder?
Sankta? War das war in der Oper oder im Schauspiel?
Im Schauspiel war es.
Ja. Okay. Und, nee, sag das mal ganz so, kurz das Stichwort.
Ja, das ist so, da geht's ja ein bisschen, das ist ja so eine relative große Kritik an der Kirche, aber auch an den, an Patriarchat letzten Endes.
Ja.
Ist eigentlich ein relativ bekanntes Stück. Ich müsste es theoretisch mal live googeln.
Den Titel habe ich auch gehört, aber ich hab's, kann nichts anfangen sonst damit. Ja, erzähl nochmal.
Und das habe ich mir angeguckt und das ist ein ganz altes Stück von, also eine Oper, genau, es ist eine Oper, aber auf modern.
Eben. Ja, aber deswegen dachte ich, wäre auch in der Oper das Ding und nicht im Schauspiel.
Vielleicht ist es auch in der Oper gewesen, ich weiß nicht mehr genau. Ich versuche die Stuttgart-Zeit ein bisschen zu hinter mich zu bringen. Da gibt's ja halbnackte Nonnen und echtes Blut und einer schneidet sich was raus und dann wird es gebraten und er isst es.
Doch, das ist doch von der Florentine Holzinger.
Ne? Florentine Holzinger.
Ja, da habe ich in München auch was. Klar, die ist natürlich der angesagteste Shit, den man gerade haben kann. Das ist natürlich klar, Fleischbeschau, ich finde es...
Aber wie findest du sowas? Das wäre ja die Frage, wie findest du sowas?
Ich finde natürlich den Zugriff natürlich erstmal doll, dass jemand irgendwas Neues macht und finde mal was Neues, wo du sagst, die Hütte brennt und die Kritiken und alle kommen und die Sachen sind ausverkauft. Das musst du erstmal schaffen. Hm. Ich stehe natürlich viel mehr auf eben dieses Schauspiel. Also ich finde, dass man sich selber da irgendwie, weiß ich nicht, einbläst auf der Bühne, bis der andere... Das gibt's ja auch. Also ich habe auch schon mal, gab's mal in Hamburg auch ein Stück, wo vorne an der Rampe Sex gemacht wurde. Schauspieler haben sich's nicht getraut, haben die zwei Pornodarsteller da engagiert, die da vorne an der Rampe gebumst haben. Kann man machen, aber finde ich, ich gehe immer so einen Meter weit zurück. Also ich fand das immer, dieses Gestalten, Übersetzung finden, über eine tolle Spielweise sich im Thema anzunähern und nicht, dass man wirklich einem Fleisch aus dem Oberarm beißen muss. Das fand ich eigentlich immer, das gehört in Zirkus für mich oder sowas oder in so eine komische Tier-Kannibalen-Show oder, aber das hat eigentlich nichts mit dem Schauspiel zu tun, was ich gerne spiele oder was ich auch gerne ein bisschen unterrichte, dass es um Timing geht, dass es sozusagen um auch ein Hochtreiben geht, wie ist das energetisch verlagert und das killt ja alles, wenn ich jetzt zu dir hingehe und dir so in die Fresse schlage, kann man ja machen, dass eine Szene so beginnt und die Spielvereinbarung ist, ich schlag dich so lange, bis du wirklich Stopp sagst, aber du steckst eine Menge ein. Klar, dann ist da ein halber Zahn draus, dann ist das und dann weiß auch nicht, wie die das wiederholbar kriegen, dass die das zweimal im Monat spielen können mit ihren Wunden da. Aber die Idee finde ich toll von der Frau, also muss ich sagen, oder das finde ich wirklich, die hat da was für sich entdeckt, wo ich nicht wüsste, was kann man noch entdecken, wo du Aufsehen erregst, aber der Tod finde ich für einen Spieler, das ist irgendwie mir zu wenig dann, oder nicht virtuos genug.
Ja. Okay, ja, ich finde das interessant, also sie haben ja auch davor, vor der, wahrscheinlich, wie gesagt, war es die Oper dann.
Ja, es war in der Oper,
protestiert von so totale, so erzkonservative Christen. Ja. weiß nicht, ob die dazugehört haben oder nicht, aber teilweise hatte ich das Gefühl, sie gehören nicht dazu. Ja. Es wurde ja alles sehr aufgebläht, dass das, oh Gott, das Schlimmste, das ist total krass, was da passiert.
Ja.
Und es war immer ausverkauft. Und die Karten haben unglaublich viel Geld
gekostet.
Und so. Ich fand das schon faszinierend, dass es sowas noch gibt, dass die Leute da wirklich reinstürmen. Ja, ja, das fand ich schon interessant.
Also was Antikes auch, ne? Finde ich fast teilweise, ne? Ja.
Ja, Provokation. Ja. Es geht ja um Provokation. Ja. Du denkst so, ich sehe da gleich was. Überall. Ja,
aber durch das Anarchische meine ich auch, dass da so echtes Blut fließt. Das finde ich schon, hat sowas wie von Gladiatorenkämpfen, also Stierkämpfe einerseits verbieten. Klar, weil der Stier sich nicht wehren kann oder sowas. Aber dann in sowas reinrennen finde ich auch schon, ja, ist irgendwie doll, was die aus den Leuten rauskitzelt. Also muss man schon sagen. Also irgendwie ist da.
Aber das heißt, du bist eigentlich da, deswegen hat mich mal interessiert, wie du sowas findest. Du bist dann schon noch so wie ein bisschen old, auch da sage ich wieder oldschool oder ein bisschen traditioneller.
Ja,
sagst, ich muss mich jetzt nicht, weil das könnten ja auch Leute hier missverstehen, wenn die uns zuhören, die denken, du bist so einer, du hättest, sobald du auf der Bühne bist, ziehst du dich erstmal nackt aus und dann nimmst du ein Messer und stichst dir in den Arm.
Nein, das nicht. Gegen nackt ausziehen, finde ich, habe ich, da gibt es ja auch welche. Nein, das finde ich, wenn das für die Rolle gut ist. Ich hatte mal ein Stück Meister und Margarita in Düsseldorf. Da kam ich mit meinem Partner, der Abend begann. So ein großes russisches, so ein riesen russischer Stoff. Der Faust Russlands ist fast Meister Margarita, also so ein Riesenthema. Und wir kamen aus einer Sauna raus. Natürlich ein bisschen abstrakt alles, so eine Klappe mit Rauch. Und dann kamen wir da splitternackt raus und die Bühne war auch mit echtem Schnee und Eis. Und dann war das so eben sich draußen da so ab, hier mit so einer Rute da abkühlen und im Schnee wälzen. Und klar, in diesem Riesenhaus und so, da erstmal rauszukommen, weiß ich nicht, als 28-Jähriger splitternackt, ist eine Überwindung. Aber haben wir gar nicht hinterfragt, haben wir gemacht. Und meine Mutter saß in der Premiere und sagte dann auch zu ihrer Freundin, oh, ich habe Miguel bestimmt nicht mehr nackt gesehen, seitdem er 8 ist. Er hat sich da nur im Badezimmer eingeschlossen. Jetzt sehe ich mal endlich, was er da hängen hat auch und so. Das fand ich natürlich, das war da, ist das Thema natürlich. Dann selbst bei der Mutter oder so, wird natürlich zusammengebrochen. Aber sowas würde ich sofort machen. Aber das ist was anderes, finde ich, als nackt irgendwo rauskommen und zu sagen, ich tue jetzt in Eisblock 100-mal mit Messer reinhauen, bis ich wirklich schwitze. Das finde ich gut, das kann man machen. Aber sozusagen, da jetzt Leuten da Fleisch rauszubeißen. Das ist ja nur eine andere Nummer. Das ist sozusagen, finde ich, ja nochmal so ein Spiel eben mit, dass es auf einmal so ins Echte rutscht und dass es auf einmal echt wehtut. Ein gewisser Schmerz, der Adrenalin beflügelt, finde ich gut im Spiel. Aber das finde ich, das kann ich mir gar nicht vorstellen, wie das gehen soll. Oder wie die das auch teilweise, da ist doch einer auch irgendwie mit dem Haken am Nasenloch aufgehängt, wo du siehst, dass sie immer weiter reißt schon und so, oder solche Sachen, wo du, boah.
Ja, ja.
Nee, das ist also, mir irgendwie echt,
also, boah. Wenn irgendwelche Frauen da aufgehängt.
Ja,
ist, so.
Und dann diese Nacken, dann sind das natürlich auch bewusst auch keine, darfst du ja auch schon wieder nicht sagen, aber sind ja keine Model-Frauenkörper. Nee, da siehst du ja auch Sachen, würde ich mal sagen, ein Elend, was du in Natura gar nicht sehen möchtest eigentlich. Jetzt ein bisschen bösartig gesagt. Nein, aber das finde ich schon hart. Also ich habe da auch Ausschnitte gesehen und dachte, das ist, boah, also da bleiben auch mir die Worte weg so ein bisschen, aber das möchte ich nicht machen. Oder
naja,
nicht
das meins, war halt ein Plädoyer für totale Freiheit und alle Körper, die es gibt auf der Welt. Das ist ja auch bewusst so gewählt. Und das muss man dann, man sich dann fragen.
Muss man auch ertragen dann als Zuschauer,
Ja, sicherlich, wenn man das möchte, ja. Aber es ist trotzdem, deswegen,
es sind viele aber auch rausgerannt, ne? Das Ding ist ausverkauft, aber dann gehen auch total viele, weil sie es dann doch nicht aushalten.
Ja, du hast aber auch, ich habe da auch eine Situation erlebt, wo dann dann wie so ein Aufruhr kurz ist und einer sagt, ist hier ein Arzt? Und da ist da irgendwie so ein junger Mann, der dann irgendwie nach irgendeiner Szene aus dem Publikum da irgendwie dann rausbegleitet wird, aber irgendwie sind auch alle schon parat. Also ich hatte das Gefühl, das ist sowas von gestellt. Ja, aber gut, meine Begleitung war da anderer Meinung, keine Ahnung. Der kam dann auch irgendwann wieder rein, aber man hat natürlich solche Sachen immer wie mit eingebaut, dass auf der Weise allen wird schlecht, oh, es ist ganz schlimm. Ja. Und da hat man immer weiter drauf gebaut, meiner Meinung nach. Also da war nicht nur das, was auf der Bühne passiert ist, sondern alles. Ja?
So. Das ist natürlich aber auch, wenn du so eine Sache natürlich 10-mal spielst, ne? Bei der Premiere ist dann wirklich jemandem schlecht und bei der zweiten. Und irgendwann, na klar, Kritik und Fotos und irgendwie dann berichtet irgendein Kulturreport im Fernsehen, dann kommen irgendwann nur noch die Leute, die das auch sehen wollen und dann ist natürlich keinem mehr schlecht, weil die natürlich alle auch härter gestrickt sind und dann wahrscheinlich brauchst du auch solche Punkte, dass da irgendein Spieler sagt, ist hier ein Arzt, hier ist jemand umgekippt, weil das passiert halt nicht mehr, weil nur noch die Freaks drin sind, die eben, die eh nicht umfallen. Ich glaube, dem ist das dann geschuldet ein bisschen. Aber als Grundmechanismus ist es schon, finde ich, Also da hat die Frau echt was gefunden. Und da surft die ja richtig drauf rum. Ne? Das ist ja jetzt nicht nur, dass das da in Stuttgart war. Die wird dafür gebucht, dass so ein Abend überall anders auch stattfindet. Und das macht die. Ne? Also,
ja,
ja. Und der fällt da auch was Neues ein und so. Das ist ein bisschen wie auch mit dem Ulrich Rasche. Ich weiß nicht, kennst du den, der ein bisschen diese riesen Apparaturen auf der Bühne hat, so Laufbänder oder solche Rolldinger, aber riesig. Das baut er auch, es ist alles aus seiner Hand auch, die Ideen. Und dann macht er da die Räuber, wo dann irgendwie 40 Schauspieler, alle Franz Mohr sind oder so, chorisch den Text sagen, im Gleichschritt auf Laufbändern. Und dann kann man irgendwie sagen, ist auch ein bisschen Nazi-Theater. Aber es ist natürlich erstmal eine Setzung. Nein, aber es ist wirklich eine krasse Setzung. Und man, es hat eine Kraft und auch eine Virtuosität. Der hat einen eigenen Typen, der die Chortexte mit den Leuten übt und so. Und da sitzt man davor. Und sowas hat man noch nicht gesehen, muss man sagen. Und das macht er natürlich dann in Dresden genauso wie in München und in Hamburg. Alle wollen diese Handschrift einmal haben oder zweimal oder dreimal. Weil es einfach eine solche, ja, so archaisch ist, dass es eine Energie freisetzt, dass du als Zuschauer dich dem nicht entziehen kannst. Hm. Und das ist natürlich, da melken die dann auch in jedem großen Stadttheater, ja klar, wird diese Lust befriedigt und die haben Bombengagen natürlich, weil das eine solche krasse Handschrift ist, die sich so ein Haus leisten will, weil man nicht, weil man es einfach auch, weil es einfach dazugehört auch, dass man diese Handschrift im Repertoire hat, ne? Ja. Nee, aber das ist auch nicht meins letztendlich. Da ist mir die Regiehandschrift so stark, dass der Spieler gar nicht mehr vorkommt, dass man individuell kaum noch, gibt immer, klar, gute Leute finden da auch einen Weg, dass sie vorkommen, aber man wird schon sehr benutzt als sozusagen so drüber gestreut, als irgendwie so eine Maschine in der Maschine auch, ne? Die Menschmaschine so ein bisschen, ja.
Mm. Jetzt musst du dich für SickCop nicht nackt ausziehen, kann ich schon mal spoilern. Also außer du willst.
Ja, ich werde es gleich in der Öffnungsszene machen, in der ich gar nicht drin bin. Laufe ich einmal durchs Bild. Aber.
Ja, du rennst nackt durchs Bild.
Ja.
In Flammen. Wir zünden dich noch an vorher.
Ja, sehr gut. Ja.
Damit wir alles drin haben. Nee, aber glaubst du, dass wir das glaubst du, dass wir das hinkriegen?
Ja, ich glaube, ich finde, das ist eigentlich so nicht zu schaffen, dass man eigentlich. das ist so unmöglich, dass es dadurch schon wieder möglich wird, glaube ich. Also ich finde. Nein, was soll denn schon sein? Ich finde, die Hauptfrage ist jetzt halt, kriegt man diese ganze Logistik in den Kopf, dass man da jetzt irgendwie 12 Spieler findet, die daran glauben, das ist, glaube ich, eh nicht so ein Problem. Also da hast
das ist nicht das Problem.
Nein, meine ich. Und dann finde ich, dass man da jetzt von was man sich verabschieden muss, ob da alles wirklich geht, ob da jede Verfolgungsjagd so geht, wie man sich's vorstellt, weiß ich auch nicht. Aber vielleicht ist das Stück für Stück, Schritt für Schritt. Man muss sich da ein paar Sachen vornehmen, man muss vielleicht mal gucken, oder bist ja schon dabei mit deinen Leuten da irgendwie, was ist umsetzbar, wo ist es umsetzbar, wie muss das Licht sein und sowas. Ich finde, man kann ja nur gewinnen eigentlich, weil letztendlich wird dein Film da sein. Ob der jetzt so ist, wie es im Drehbuch jetzt stand und du jetzt denkst, ist ja halt die Frage, aber vielleicht muss es das auch gar nicht. Manchmal nimmt man eine Abzweigung irgendwo und das wird viel besser. Ich würde das auf jeden Fall mich jetzt nicht beirren lassen und das Ding einfach vorantreiben. Und du brauchst halt die Leute, die von diesem Zeug auch Ahnung haben. Also, ne, wie man irgendeine Szene hinkriegt, wo da der Kopf aufplatzt und da eben sozusagen im Gegenzug auch schon der Fluchtwagen bereitsteht und dieses ganze Zeug und so. Das hat halt eine hohe Anforderung an auch eine Choreografie, wenn man es ein bisschen blöd nennen darf. Aber auch das ist zu schaffen, also finde ich. Also ist halt in der Summe halt viel, ne? Dass das natürlich auch ein langes Ding ist oder auch so ein 1,5-Stunden-Film ist und nicht eben jetzt so ein 25-minütiger Kurzfilm und keine Ahnung, was du da jetzt auch KI-mäßig ich stehe überhaupt nicht drauf, aber man muss natürlich sagen, ich habe einen Freund, eben einen Kumpel, der das nur noch macht, bei dem habe ich mitgemacht an der HFF, der hat normale Filme gedreht und hat natürlich immer auch so Themen gehabt, Alien und solche Leute und hat immer dann die Filme nur halb machen können, weil ihm das Geld fehlte, dass man da jetzt mit den Effekten das irgendwie so hinkriegt, dass es glaubwürdig ist. Und jetzt geht er völlig auf, weil er sagt, jetzt sind diese Filme alle möglich. Ich finde, es sieht ein bisschen scheiße noch aus und so, alles klar, aber er auch was da an Kameradingern möglich ist, ne? Da fährt eine Kamera ums Auto rum, wo du eigentlich gar keine Kamera hast, ne? Der berechnet ein Ding im Auto und dann kannst du da jeden Winkel und sagen, kannst die Kamera irgendwo hinten in den Kofferraum tun durch ein rostiges Loch und siehst die beiden Jungs da durch Darmstadt fahren. Mhm. Keine Ahnung, inwieweit du auf sowas zurückgreifen willst, aber es ist, da machen sich Sachen auf, da hat man leider kaum eine Ahnung. Es macht einem echt Angst. Ich halte das auch so von mir weg, aber wenn der mir wieder was schickt, muss ich leider sagen, Alter, das ist ja, was hat man sich da vor 5 Jahren dran aufgehalten, um da irgendwo eine Kamera oben an die Decke zu schrauben für irgendeinen Scheiß, dass da eine Fliege einmal durchfliegt, die auch nicht wirklich durchgeflogen ist. Da sagt er, das mache ich dir jetzt in 10 Minuten. oder so. Und das sieht wirklich gut aus. Das, ich meine jetzt nicht solche diese falschen Gesichter, aber für so, wenn du so einen Raum hast, wo irgendwie eine Kerze flackern muss an der richtigen Stelle, das ist einfach alles kein Problem mehr jetzt, ne?
Ja, das stimmt.
Wo du früher da irgendwie 6 Leute brauchtest, die da irgendwie ein Glas vorhalten und einen Ventilator und so weiter. Das ist ja alles nicht mehr. Und das macht, also wenn man sich damit auseinandersetzt oder wenn man da sich bis drauf einlässt, das macht einem ja Möglichkeiten, ist es wirklich unglaublich. Also,
ich denke halt, wenn man jetzt eine Kerze zum Flackern bringt, das ist eine Geschichte, aber ansonsten würde ich, und mir sagte eben auch jemand bei, als wir auf Location-Suche waren, der sagte zu mir, wir haben ja so am Anfang so eine Straßenbahnverfolgung, Also der verfolgt die Straßenbahn, die crasht dann in so ein Wartehäuschen da rein oder in so ein Lagerhäuschen und dann sagte der, das kann man heute alles super, ist alles super mit CGI oder halt mit KI machen und so. Und ich habe ihm erst so zugehört und ich muss ehrlich sagen, ich will das überhaupt nicht. Ich will das gar nicht. Und zwar
verstehe ich vollkommen. Wenn man sich dafür entscheidet, ist ein Entschluss, dann ist es auch raus. Es entspricht ja auch mehr dem Drehbuch, finde ich, dass man auf das Alte setzt oder auf diese alte Ästhetik will. Eher den Film
noch. Das sieht jetzt auch geil aus, aber wenn du so einen Film in 10 Jahren siehst, dann denkst du so, so geil sieht's nicht mehr aus, weil das, du merkst das.
Und verstehe ich,
Wenn du heute einen alten Film guckst, einen Krimi, was weiß ich, aus den 60ern, ohne CGI, dann der bringt immer noch was rüber. Und wenn er aber irgendwelche Filme Effekte haben, die nicht gut gealtert sind, das macht ja den Film auch kaputt. Deswegen davon muss man komplett Abstand nehmen.
Aber das ist doch schon mal beschlossen. Ich finde, dann ist es nochmal eine Stufe schwerer noch hier. Da liegt die Latte noch höher. Aber auf eine gute Weise. Ich finde, so ein Entschluss, das ist ja so gut, dass jemand sagt, nein, ich entscheide mich gegen dieses Zeug. Das finde ich jetzt wirklich, meine ich echt vollkommen ernst. Das ist einfach schon so viel wert, als wenn man schon wieder so eine Mischform sagt und man, da braucht man es nicht und da will ich die authentischen fressen, aber da will ich dann wieder doch die flackernde Kerze mit KI oder sowas. Nein, das finde ich super. Das ist genau das, finde ich, weswegen mir das auch gefällt, was du machst. Das ist auch, das ist auch ein... dass man ganz klar definiert, dass man alles nicht will.
Ich finde das sehr, sehr wichtig. Dieses Handgemachte. Ich glaube, am Ende merken die Leute das auch, wenn es gut läuft, dass es handgemacht ist. Und wenn es schlecht läuft, merken sie auch, es ist handgemacht, weil es einfach.
Weil es zu handgemacht ist.
Also man kann nur gewinnen. Aber so, ich habe das also jetzt angesetzt, natürlich, weil man muss ja immer so ein Datum machen, auf dass wir im Spätsommer nächsten Jahres drehen, ob das tatsächlich zustande kommt, ist. Hängt von vielen Sachen ab. Ja. Ich sage aber nochmal zum Schluss, weil wir auch mit dem Leander angefangen haben, mit dem Leander Hausmann. Der sagte auch zu mir, weißt du, die Leute, die bereit sind, so ein Projekt mitzumachen, die gibt es ganz, ganz viel. Aber was es nicht oder ganz wenig gibt, sind die Leute, die so ein Projekt vorantreiben, die beschließen, so ein Projekt zu machen. Die gibt es halt eher weniger. Ja, und darauf setze ich auch so ein bisschen, weil ich weiß, dass ich das ganz gut kann, Leute so ein bisschen begeistern für ein Projekt und so weiter. Das ist halt mein Job dabei. Wo das dann endet und so weiter, das weiß ich nicht. Aber ich glaube, das Potenzial, die Leute, die Lust haben, wirklich einen Film zu machen, die gibt es einfach. Die existieren da draußen. Und es gibt auch Leute, die haben Lust, einen echten Film wieder zu sehen. Also eigentlich sind alle, die da draußen sind, eigentlich bereit. Wir müssen es eigentlich nur noch umsetzen.
Also? Ja klar, aber das, was der Leander Hausmann, finde ich, damit meinte, auch da, ich habe bei so einem Film mitgemacht, die Akademie, auch so einen Abschlussfilm, aber mit ordentlich Geld von der HFF. Und da nur als Beispiel, klar, da wollte auch jeder mitmachen, weil es eben Luca Bigazzi, der Kameramann war, der auch schon einen Oscar bekommen hat, den hat die da in Italien angehauen und so. Und der hat gesagt, er macht's für 40.000, will's aber bar haben. Also so, und die hat alles mobilisiert. Camilla Guttner heißt sie. Und wirklich eine tolle Frau, die selbst die Bilder selber malt, die dann, in der Kunstszene spielt, die Musik dafür halb selber komponiert hat. Und das Ding ist ein toller Kinofilm geworden, der auch wirklich in Kinos eben lief. Mhm. Aber da gab's eben auch, finde ich, jeder will mitspielen oder jeder natürlich wittert da was und sagt, klar, mache ich auch für eine kleine Gage, für gar keine Gage oder für 5 Drehtage zum Preis von 2 oder wie auch immer sowas. Und dann gab's aber auch zum Beispiel Szenen, meine ich, wo auf einmal... wo sie ein echtes Iglu wollte, eine Installation im Kunstmuseum, im Haus der Kunst in München, so ein Künstler, der eben sozusagen die Vergänglichkeit, den Klimascheiß und alles, da wurde ein Iglu gebaut und da hieß es auch, können wir doch aus Plexiglas machen. Nein, sie wollte echtes Eis, dass das wirklich tropft und suppt und man nach einem Tag später nochmal eine Szene machen kann, wenn dieser Typ, der da im Iglu sitzt, auf einmal sein Haus weg ist und so. Das hat die durchgezogen. Da wurden einzelne Eisklötze von irgendeinem Produzenten, der da alles gemacht hat. Und das meine ich eben, das sind die Leute, die jetzt Leander Hausmann meinte, die es kaum gibt, die das wirklich vorantreiben. Die sagt, wir holen die Eisblöcke. Ich kriege immer nur 18 in mein Auto rein und ich fahre jetzt auch 40, 50 Mal in irgendeine Skihalle, wo diese Kacke produziert wird. Und wir stapeln dir die da und du machst die Szene. Mein Auto ist versaut. Ich habe noch zwei Leute, die eigentlich auch mitspielen wollten. Die schleppen die Kacke und die hat das durchgezogen. Aber diese Leute, die dann sagen, ich ermögliche dir ein Iglu und wir setzen nicht auf KI oder auf Plexiglas. Da, diese Ermöglicher, die gehen einem natürlich schnell aus oder weil die natürlich nicht im Bild sind. So ein kranker Schauspieler, der mitmachen will, davon gibt's genug. Aber jemand, der da dir im Untergrund sagt, ich mache dir die Explosion für die Schusswunden, ich lasse mir was einfallen für das, da brauchst du sogar geile Leute. Also da braucht man wirklich welche, die auch sich nicht zu schade sind, zu sagen, pass auf, du willst das so und ich mach das. Wir machen das dann eine Straßenbahn entgleist oder legen da ein Ding nachgebaut hin und das kriege ich hin. Und auch wenn das nur 8 Sekunden im Bild ist oder so. Und da lasse ich mir das einfallen. Und das
denke ich, genau. Das denke ich auch.
Diese Leute, das ist das, die davon gibt es dann doch nicht so viele, weil man einfach weiß, wie viel Scheißarbeit das ist und wie wenig Ruhm das ist letztendlich dann, weißt du, weil man ist das so gewöhnt in jedem Film, dass es einfach so ist, ne? Also, naja, klar. Aber auch das ist nicht unmöglich. Das ist genau, wie man irgendwie einen geilen Spieler finden muss, der sagt, ich mach das für ein Apfel und ein Ei. Gibt's auch welche, die sich daran ausprobieren können oder auch Lust haben, wahrscheinlich dann auch eher Jüngere, die sich da reinschmeißen, weil es für sie auch eine Referenz ist, dann, weil sie das verwenden können für sich oder so. Also, aber... Ja, Stück für Stück, man muss es machen. Also ist ja nicht der erste unmögliche Film, der gemacht wurde. Das muss man einfach auch sagen.
Naja, es gibt, wie ich immer sage, es gibt keine beste Zeit, um einen Film zu machen. Nee. Oder kein, so nee, man muss sagt, es, jetzt ist es optimal.
Nein, jetzt und hier, man muss es machen. Ich finde, wenn du einmal angefangen hast, dann ist das ja auch wie ein Schneeball, das nicht mehr aufzuhalten. Ja. Man kann es immer vertagen und sagen, nächsten Sommer kenne ich auch von Sachen. Dann findet es immer nie statt oder es dauert. Man muss es einfach jetzt machen, sich eine Deadline setzen und dann muss das Ding raus, so wie es ist.
Ja. Also ihr da draußen, die uns hier fleißig zuhören, bleibt stay tuned, wie ich immer sage. Also bleibt auf dem Laufenden. Ich werde immer mal wieder jetzt in nächster Zeit auch hier in diesem Talk eben auch ein paar Updates bringen oder vielleicht auch mal ein paar Schauspieler wieder einladen und habe natürlich mit Freude mit dir angefangen. Dein Charaktername in dem Drehbuch ist Oswin Barabas. Ich hoffe, ihr freut euch da draußen genauso wie ich, dass der Miguel das so geil spielt, wie ich mir das vorstelle. Weil
ich bin auf jeden Fall dabei, egal was passiert.
Weil ich einfach, du als Anführer von so einer, so skrupelloser Anführer, dem eigentlich alles scheißegal ist, letzten Endes scheißt du ja eigentlich auch auf die Leute, die das mit dir durchziehen wollen. Ja, weil hier geht es nur um dein eigenes Wohlbefinden, dein eigenes Tuch, was du wieder zurückkriegen willst. Du bist eigentlich ein ganz schön fieser Kerl, muss man echt sagen. Ja. So, da freue ich mich drauf. Weil ich glaube, wenn wir das hinkriegen, ich glaube, du füllst das nochmal, diese anderen 50%, die ich in dem Drehbuch nicht verankern kann, weil das was mit den Schauspielern zu tun hat. Ich glaube, wenn du in dem Moment das füllst, ich glaube, dann passiert was. Das ist wirklich, ich glaube, das zu sehen, ist auch einer der Antriebe. Also nicht jetzt nur dich, aber generell, dass das auf einmal so lebendig wird. Ja. Das finde ich so spannend, weil das ja auch teilweise die Figuren, die Schauspieler füllen diese Figuren so stark aus. Jede zu starke Beschreibung der Charaktere wäre falsch fast schon, weil jetzt du wirst, wenn du diesen Charakter spielst, so viel Eigenes wahrscheinlich mit reinbringen. Was geil ist auch, was super interessant ist. Und das ist ja eigentlich auch die kreative Arbeit. Das ist ja auch ein bisschen, um was es geht. Es geht ja nicht nur, finde ich, um das Endprodukt, sondern es geht ja auch um den Prozess. Und diesen Prozess finde ich zum Beispiel auch super spannend. Ja.
Du meinst, der olympische Gedanke, dabei sein ist alles.
Nee, der Prozess, wie sowas lebendig wird.
Also ja, das ist es. Aber wenn dann sozusagen das Ding nicht wirklich lebendig am Ende ist, dann ist der Prozess auch ein bisschen für den Arsch, finde ich. Ne? Ich finde, man muss schon sozusagen letztendlich, weiß ich nicht, weißt du, wenn man darf nicht dran vorbei auch schießen, dass wir sagen, wir hatten so Spaß, wir haben uns so gut verstanden und dann am Ende ist irgendwie, nein, das darf nicht sein. Ich finde, am Ende muss da wirklich ein Ding stehen, dass man sagt, krass. Und das hat irgendwie, das ist in Deutschland entstanden, das hat ein deutscher Typ sich ausgedacht. Wie hat er denn da überhaupt... so ein Mammutprojekt hier gegen alle Moden auf die Beine gestellt oder sowas. Ich finde, und das, aber das ist schaffbar. Das ist ja nicht unmöglich. Deswegen, also.
Das schaffe ich auch. Das schaffe ich auch. Das ist auch wirklich, auch, wenn Leute mal mich fragen und so und sagen dann, ja, wie ist denn so dein Plan B oder dein Backup oder wie.
Es gibt keinen Plan B.
Genau, das sagt man ja immer, es gibt keinen Plan
B. Nein, das finde ich aber wirklich auch. Bei so einem Ding gibt es das nicht. Entweder es kommt der Film raus oder wir lassen es. Ja.
Ja, ich meine das auch ernst. Ja. Also bei mir ist es so, wie gesagt, ich habe mir das fest vorgenommen. Ich will seit vielen, vielen, vielen Jahren, sage ich, ich mache irgendwann einen Langfilm, dann habe ich mich dafür entschieden. Ich werde doch jetzt nicht anfangen zu sagen, naja, mal gucken, wie es wird und ob ich das wirklich hinkriege. Nein, ich mache das und das ist mein, das ist das, was ich will. Ja. Und dann, wenn es 5 Jahre dauert, dauert es 5 Jahre und wenn es 10 Jahre dauert, dauert es 10 Jahre. Aber ich mache das. Ich muss das machen, weil irgendwann bin ich tot und dann werde ich es bereuen, wenn ich es nicht gemacht habe. Ja. Das ist einfach so. Deswegen, lieber Miguel, wir kommen zu einem Ende. Vielen, vielen Dank, dass du dich erstmal jetzt hier nochmal damit auseinandergesetzt hast und wir ein bisschen angefangen haben, jetzt mal das in die Öffentlichkeit zu holen.
Das war der Startschuss jetzt hier.
Das war der Startschuss.
Also. Jetzt gibt's kein Zurück mehr, mein Lieber. Also, wir sehen uns in der Hölle.
Genau, zusammen. Ja, warum nicht? Ja. Warum nicht? Ja. Also. Ist doch eine ganz gute Idee. Ja. Bleib noch dran, aber ganz offiziell. Aber
Klick mich weg,
Nee, ich klick dich nicht weg. Ich wollte noch mal sagen, du bist in Neuwied, spielst da. Wie lange spielst du noch in Neuwied?
Bis 15. täglich. Offene Zweierbeziehung.
15. März.
Ja, genau. Bis 15. März, genau. Genau. Und genau, mit der Alexandra Kamp, die ja irgendwie auch mal eine Schauspielernummer war und ist. Also sehr spezielle Frau. Und genau, es ist ein Zwei-Personen-Stück und also ist auf jeden Fall.
Also da kann man dich noch sehen, wenn man das möchte. Da muss man schnell, wenn wir hier Zuhörer haben aus der Region Neuwied, dann schnell.
Das ist eine Stunde von Köln. Dreiviertelstunde von Bonn, von Frankfurt ist es auch nicht weit, von Koblenz sind es 15 Minuten. Also klar, ist ein bisschen provinzig, aber es ist ein schönes Theater, ein Schlosstheater. Hm. Also so mit allem, was dazugehört. Nicht armselig. Ja.
Geil. Ja. Geil. Lieber Miguel, ich wünsche dir alles Gute auf den Bühnen Deutschlands und hoffe dich bald. Ich will ja auch übrigens so ein, zwei Szenen mal drehen, mit denen man ein bisschen hausieren gehen kann.
Sponsor ein bisschen.
Und hoffe dass ich dich dafür auch gewinnen darf.
Ja. Sag wann und wo und wie und
das machen wir.
Wenn das machbar ist, bin ich dabei, klar.
Und das könnt ihr dann exklusiv hier sehen. Also.
Also.
Noch zum dritten Mal verabschiedet. Miguel, mach's gut, bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao. Mach's auch gut. Ciao, ciao.